Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Wir wollen über 25 Jahre Dotcom-Blase sprechen. Wie entstand die Blase? War es eigentlich zu erkennen, dass es eine Blase war? Wie hat man damals agiert und wie hat sich das angefühlt, als diese Blase dann schließlich platzte? Vor allem aber, was können wir aus dieser wahnwitzigen Zeit, aus diesen Geschichten über abenteuerliche Auswüchse, über spektakuläre Gewinne und verheerende Pleiten eigentlich lernen für die heutige Geldanlage, für das Erkennen von Hypes und daran natürlich auch gekoppelt die Frage, sind wir etwa wieder so weit wie vor 25 Jahren, nämlich kurz vor einem Absturz? Genau das möchte ich heute Abend mit Gästen diskutieren, die vor 25 Jahren auch schon mit dabei waren. Also eine kleine Gruppe alter Leute, man könnte es ein bisschen freundlicher sagen, man könnte sagen, ein börsliches Veteranentreffen. Und der erste Veteran sitzt mir gegenüber im Studio, Tobias Kramer. Hi Tobi, schön, Hi. Dass du da bist.
Ja, freue mich auch.
Ja, das war eine wilde Zeit damals mit den Wachstumsbörsen, damals am neuen Markt. Vor allem dieser Zeit 1997 bis 2000, wo sich der Boom aufbaute, aber in den drei Jahren danach, 2000 bis 2003, wo die Luft umso krachender dann abgelassen wurde.
Und immer länger und immer weiter.
Haben wir sicherlich mindestens genauso viel gelernt. Erzähl mal kurz für diejenigen, falls es sie geben sollte, unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die dich nicht kennen. Wer bist du und was hast du damals so im Jahr 2000 gerade gemacht?
Ja, also heute bin ich Medienunternehmer in Berlin, mache unter anderem DZB Media, also den Zertifikateberater, DZB Portfolio und natürlich ansonsten auch noch in einer anderen Firma, Echtgeld TV. Und damals war ich bei der Landesbank Berlin, war gerade im dritten Semester meines Studiums, also 1997, war ich im dritten Semester meines Studiums an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft. Und habe mich im Rahmen von Praktikumsphasen innerhalb des Konzerns der Landesbank besonders für die Vermögensverwaltung interessiert, in der ich im März 1998 angefangen habe zu arbeiten, da dann irgendwie so 200 Millionen D-Mark an Assets under Management hatte mit einem Kollegen zusammen. Es gab dann noch 200 andere Millionen, die hatten zwei andere Kollegen und wir haben dann eben unter anderem auch neue Marktwerte gekauft, allerdings sehr, sehr zurückhaltend und haben natürlich diese Phase des Kursanstiegs voll mitgemacht und während des Endes, also kurz vor Ende auch dieser Aufstiegsphase des neuen Marktes, am 2.3.2000 habe ich meine Diplomarbeit abgegeben. Damals zum Thema die Bewertungspraxis am neuen Markt.
Also Bewertung hast du schon immer.
Ja, das fand ich spannend.
Wir kommen gleich zu deinem prophetischen Fazit. Ja, zunächst aber wollen wir versuchen, euch alle mal reinzuholen, so ein bisschen alle, die hier im Stream mit dabei sind, auf die gleiche Wissensbasis zu bringen. Denn Nasdaq, das ist ja etwas, was uns heute noch geläufig ist. Das ist nach wie vor der Wachstumswertemarkt schlechthin. Die Wachstumswertebörse, das Wachstumswerteinvestment über die letzten 10 Jahre. Eine zweistellige Rendite. Eigentlich brauchte man in den letzten 10 Jahren nichts anderes außer Nasdaq im Portfolio. Die Mag 7 allesamt dort notiert, aber die Nasdaq gibt es eben nicht erst seit 10 Jahren, sondern die gibt es schon seit den 70er Jahren. Sie hat immer wieder Krisen erlebt, sie hat Boomphasen erlebt und diese Phase damals Ende der 90er, das war der wohl aberwitzigste Boom. Aber auch wir in Deutschland hatten mal so etwas wie eine Nasdaq. Zumindest den Versuch, so etwas aufs selbe Niveau zu kommen. Und du hast gerade das Stichwort schon genannt, nämlich den neuen Markt. Und wir wollen jetzt mal zum Anfang auf diesen neuen Markt schauen. Bevor wir das tun, nochmal ein kleiner Überblick über das, was wir heute Abend vorhaben. Also jetzt mit Tobi gleich die Dotcom-Bubble im Zeitraffer. dann so etwa um 7:50 kommt Jessica Schwarzer mit in die Runde und erklärt uns, wie sie damals in dieser wilden Zeit erst zur Zockerin und dann zur Investorin geworden ist. Da sind wir also schon bei den Learnings. Um 20:10 Uhr kommt Uwe Jennert, der Börsenhändler, unter anderem bekannt von Twitter, heute X, dazu, der, glaube ich, die wahnwitzigsten Geschichten hat.
Wahrscheinlich.
Aus dieser Zeit. Und dann bringen wir das Ganze zusammen. Und wir werden heute Abend nicht allzu viel über Firmen sprechen, die noch am Markt notiert sind. Da sind viele Leichen dabei, über die wir heute Abend reden werden.
Sind viel interessanter.
Aber nichtsdestotrotz, der Hinweis, alles, was wir hier machen, das dient natürlich der Finanzbildung, ist aber keine Anlageberatung und auch keine Empfehlung. Und ihr denkt immer dran, Kapitalanlagen bergen Risiken und wir geben euch vielleicht ein paar Impulse, worüber ihr nachdenken könnt, wie ihr dann investiert. Das ist eure Entscheidung, denn es ist auch euer Geld. So, Tobias, ich glaube, Risikobelehrung ist etwas, was man damals in der Zeit des neuen Marktes häufig vergessen hat, weil es ging ja nur bergauf. Aber anfänglich war das ja eigentlich eine richtig schöne Idee. Ich habe da mal was vorbereitet, so wie das damals der Jean Pütz in der Hobbythek immer sagte. Ja, der neue Markt, Aufstieg und Fall. Los ging's auch am 10.3., nur nicht im Jahr 2000, sondern im Jahr 1997 mit einer eigentlich richtig schönen Idee. Man hatte in Deutschland schon gesehen, na, da drüben in Amerika, da gibt's seit über 20 Jahren etwas, das nennt sich Nasdaq. Da können junge Unternehmen an die Börse gehen, sich Kapital für ihr Wachstum besorgen und das brauchen wir auch. Und die Börse Frankfurt, heute Deutsche Börse AG, hat sich damals weit vorgewagt, hat diesen neuen Markt ins Leben gerufen, das Wachstumswerte-Segment. Und die ersten beiden Unternehmen, die dort debütiert haben, waren Bertrand und Mobilcom. Das war der Start des neuen Marktes. Bertrand, die kennt ihr immer noch, die gibt's nämlich noch, ein Ingenieurdienstleister, der war auch schon börsennotiert, die sind nur rübergegangen, aber es gab etwas, das hieß Mobilcom. Tobias, hol unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal kurz rein, was war das Coole damals bei Mobilcom, denn ich weiß, dass einige von denen, die uns heute zuschauen, die uns hören, damals noch nicht mal geboren waren.
Also Mobilcom, sage ich gleich. Ich als Gast in dieser Sendung mache ich natürlich erstmal das, was ein Gast normalerweise überhaupt nicht machen soll, nämlich die Frage anders beantworten, als du sie gestellt hast. Bei Bertrand muss man immer noch mal dazu sagen, Ingenieur, Dienstleister und so weiter. Und jeder hat sich, also falls ihr euch beispielsweise bei einem Technologieindex fragt, warum die da reingekommen sind in diesen NEMAX, in den neuer Marktindex, das haben sich damals auch alle gefragt. Und keiner konnte die Frage beantworten, aber vielleicht ist das Überleben dieser Firma auch ein Stück weit die Antwort, denn die waren zumindest mal so aufgestellt, dass sie es überlebt haben, aber eben Gründungsmitglied waren, weil ansonsten hat sich offenbar kein Unternehmen gefunden. Mobilcom. Wir sind ja aus der Generation Wählscheibe. Also alle, die heute dabei sind, ob Uwe, ob Jessica, ob Christian oder ob ich. Das heißt, wir kennen diese Telefone noch, die eine Wählscheibe hatten. Wir kennen natürlich dann auch diese Telefone, die dazukamen, die schon eine Tastatur hatten. Mein erstes Telefon hatte in der Tat eine Tastatur. Aber man hat damals noch insbesondere für weiter entfernte Gesprächsparteien relativ viel Geld dafür bezahlt, dass man mit denen telefoniert hat. Also es war gar kein Problem damals, mehrere hundert Euro für möglicherweise gelegentlich stattfindende Telefonate in die USA auszugeben. Im Monat. So, und das war eben ein Geschäftsprinzip, wo die Mobilcom um die Ecke kam und unter anderem etwas bereitgestellt hat mit einer besonderen Vorwahl, sich in das Netz der Mobilcom einzuwählen und dann zu deutlich günstigeren Konditionen über die telefonieren zu können.
01019 war das und das haben ganz viele Menschen gemacht.
Du weißt echt noch die Nummer?
Natürlich, ich habe die Mobilcom-Nummer genutzt und damit war natürlich ein Riesenbusiness. Das war einfach als Produkt super sinnvoll. Du konntest massiv Geld sparen, also ich würde sagen -70, -80% bei der Telefonrechnung.
Und die haben trotzdem noch extrem fette Deckungsbeiträge.
Trotzdem haben sie noch ordentliches Geld verdient und das war natürlich dann eine Story, die kam an der Börse an. Insbesondere, und darum darüber werden wir gleich noch sprechen, weil ja sowieso Telekommunikation das große Thema war. So, und dann hatte man zwei Unternehmen, die liefen gut und damit war das Segment geboren und es kamen immer weitere Unternehmen dann dazu, die ebenfalls sagten, Mensch, also wir brauchen auch Geld. Ne? Wir sind vielleicht eine Softwarebude, wir sind eine Agentur und da kommt ja jetzt irgendwas. Dieses Internet, dieses Riesendingsbums, also wir wissen zwar nicht ganz genau, was das wird, aber es wird ein Riesengeschäft. Nur, damit wir dieses Geschäft tatsächlich dann auch nutzen können, dafür müssen wir an die Börse gehen.
Und dafür müssen wir investieren, dafür müssen wir Geld haben und dafür müssen wir dann auch zu bestimmten Bewertungen an die Börse, die man vorher noch nicht gesehen hatte. Das ging ja relativ schnell schon los, dass es wirklich auch Unternehmensbewertungen gab, schon beim IPO, beim Initial Public Offering, wo man sich etwas verwundert die Augen gerieben hat und das wurde mit einer Börsenweisheit, die ihr alle kennt, erklärt, nämlich dieses Mal ist es anders.
Die teuersten Worte. Erstmal ging es ja viel einfacher los. Man hat gesagt, naja, die Börse handelt ja die Zukunft. Das ist zwar hier nur ein IT-Dienstleister mit 50 Millionen Mark Umsatz, aber wenn jetzt das Internet kommt, dann wird er im nächsten Jahr 75 Millionen machen. Dann macht er 150, dann macht er 300. Und wir sahen eigentlich nur noch diese Hockey-Stock-Kurven. Und ja, die Menschen haben es aber geglaubt. Es gab Warnungen, es gab eine ganze Reihe von Menschen.
Legendäre Sendung der N3-Talkshow mit Gerhard Schmidt. Hieß er so?
Genau, Gerhard Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Mobilcom.
Und natürlich André Costolani, der relativ kurz vor seinem Tod sich eine wirklich wütende Auseinandersetzung mit Herrn Schmidt geliefert hat, weil er eben gesagt hat, das ist alles Lug und Trug, was da stattfindet und das wird ein böses Erwachen geben.
Ja, das böse Erwachen, das wurde aber schon lange beschworen. Ne? Es wurde 1998 beschworen, es wurde 1999 beschworen. Es gab immer wieder eine ganze Reihe von Warnungen und es gab natürlich auch Indizien, die einfach völlig gaga waren. Also eine von diesen Stories habe ich gestern schon auf Instagram geteilt, aber vielleicht sind nicht alle auf Instagram da, nämlich schon am 1. April 1998 hatte man irgendwie den Eindruck bekommen können, irgendwas läuft nicht ganz normal. Also damals war die Zeit des Rinderwahns in Deutschland, übersetzt dann von der lateinischen Krankheit her BSE. Und am 1. April 98 ging das Maklerhaus Schnigge aus Düsseldorf hin und stellte in dieses Ordersystem die BSE-Aktie ein. Es gab keine Geschäftsdaten, keine Bilanz. Man wusste nicht, was das Unternehmen überhaupt machte. Aber es wurden reihenweise Zeichnungsaufträge für diese BSE-Aktie ins System eingegeben. Und erst am Nachmittag.
Man hätte eigentlich BSE.com machen müssen.
Ja, das haben sie nicht gemacht, ja, aber erst am Nachmittag, ne, dann sind allmählich so die Telefonleitungen kollabiert, haben sie das aufgelöst, ja. Dass es also ein Aprilscherz war und diese BSE-Aktie gibt's nicht. Also alleine da, dass so viele Menschen darauf reingefallen sind und einfach nur dabei sein wollten. Ich meine, das ist ein bisschen so wie heute bei Meme-Coins, ja, nur dass das damals einfach gleich getilgt wurde und heute bei den Meme-Coins wird zwischenzeitlich erst einmal abkassiert, bevor die dann nach unten plumpsen. Aber also da konnte man es wissen. Alan Greenspan hat 96 gewarnt, bevor der neue Markt überhaupt losging. Da ist ein irrationaler Überschwang. Costolani, das war damals 1999, der Zeigefinger am neuen Markt ist alles Betrug. Ja, da gehen nicht zu der neuen Markt. Ja. Aber die Kurse stiegen und stiegen und stiegen und gerade in diesem Jahr 1999 gegen Ende, da ging das ja senkrecht hoch.
Und da hat sich Costolani natürlich auch bewahrheitet, als es gerade so senkrecht nach oben gegangen ist. Denn er hat ja in einer seiner Börsenweisheiten auch gesagt, entweder gibt es mehr Aktien als Idioten oder mehr Idioten als Aktien. Und ja, genau die Situation hatten wir 2000.
Genau, und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Thema, worauf man hinweisen sollte. Wir haben ja vielleicht so um 2020, 2021 auch mal solche Blasen erlebt, ja, in Technologieaktien. Aber das, was wir 1999, Anfang 2000 hatten, das war einfach eine ganz andere Dimension, einfach auch die Börsenbesoffenheit in der Breite. Also ich meine, ich habe ja damals in Frankfurt gearbeitet, ich war Prokurist bei Klingel Kodemel, einer inzwischen längst untergegangenen Wertpapierhandelsbank, wobei der Untergang jetzt nicht meine Schuld war, ne? Muss ich auch dazu sagen, ich hatte für die Firma gutes Geld verdient. Aber wenn man dann so an der Börse ins Taxi stieg in Frankfurt, man wurde natürlich von jedem Taxifahrer gleich angefragt. Ah, sind Sie an der Börse? Ja, und was kaufen wir denn heute? Ne? Was ist denn? Wo geht's denn jetzt gerade ab? Und es wollte wirklich jeder etwas vom Thema Börse wissen. Und da gibt's ja den Bild-Zeitungs-Indikator. Ne? Also wenn sich die Bild-Zeitung mit dem Thema Börse beschäftigt, auf der Titelseite, dann muss man irgendwie ein bisschen Angst haben.
Nee, nicht ein bisschen.
Ich hab mal,
man muss da wirklich Angst
ich haben. Ich habe mal eine Schlagzeile mitgebracht, die ist jetzt nicht vom 10.3., aber sie war vom 1.4. und da hieß es wirklich auf der Titelseite der Bild-Zeitung links oben: Ab heute Ansturm auf die neue Aktie T-Online. Die Deutsche Telekom brachte damals ihre Internettochter an die Börse. Und dann: Wie reich kann ich werden? Fieberbörse. Millionen Anlegern kribbelt es wieder in den Fingern. Heute fällt der Startschuss für die Aktie der Telekom-Tochter T-Online. Die 10-tägige Zeichnungsfrist beginnt. Und die Deutschen sind heiß. Jeder Fünfte will beim bisher größten Börsengang einer deutschen Internetfirma dabei sein.
Jeder Fünfte.
Das ist das Klima. Jeder Fünfte, nicht jeder Fünfte hat Aktien, sondern jeder Fünfte wollte bei einer so spekulativen Transaktion gleich am Anfang dabei sein. Denn wenn man irgendwie ein paar von diesen Aktien ergattern konnte, dann hatte man häufig, die Lizenz zum Gelddrucken, Zeichnungsgewinne. Ne, man hat's bekommen zum Zuteilungspreis und der erste Preis war oftmals doppelt so hoch, manchmal dreifach so hoch. Man konnte es erstmal gleich auf den Markt werfen und hatte in kürzester Zeit sein Kapital vermehrt.
Und wir haben das ja schon öfter auch bei Echtgeld TV besprochen. Also dieses Thema, dass im Grunde genommen ein Unternehmen an die Börse geht, hat ja den Zweck, dass dieses Unternehmen mit Kapital vollgemacht wird. Also auch damals war es eigentlich schon ein Thema, dass wenn ein Unternehmen an die Börse geht und danach eine Verdoppelung, eine Verdreifachung oder sowas bei dem Kurs der Aktie dasteht, dann sind dem Unternehmen ja in der Theorie gigantische Summen an Geld in Gang, die nicht ins Eigenkapital geflossen sind, die nicht für Investitionen, die nicht zum Aushalten von Verlusten, die nicht zur Verlängerung der Überlebenszeit zur Verfügung standen, sondern sind eben in relativ kurzfristige Transaktionen von Spekulanten und Glücksrittern geflossen.
Ja, ich finde es auch schön, dass wir inzwischen ja doch auch einige dabei haben, die damals mit am Markt waren. Ja, also hier mal ein Kommentar. Mein Depot hat sich von Oktober 99 bis März 2020 versechsfacht. Ja, oder nochmal die Erinnerung von Finanzgeschichten, der liebe Matthias Schmidt, der uns auch hier zuschaut, Alan Greenspan nochmal, der Nikolaustag, 1996, an diese Übertreibung. Aber du weißt, wann eine Übertreibung ist. Du weißt, wann die Party eigentlich zu Ende, dass die Party irgendwann zu Ende geht. Aber die Party ist zu schön, um sie zu verlassen. Und wir alle waren dabei. So, und bevor jetzt Jessica gleich dazu kommt. Tobias, du hast deine Diplomarbeit über den neuen Markt geschrieben. Du hast wissenschaftlich zum neuen Markt gearbeitet. Und das heißt natürlich, du bist zu einem wissenschaftlichen Fazit über den neuen Markt damals gekommen, was Tobias Kramer 1999 in einer mit, was benotet? 1,0? 1,3?
Die Arbeit mit 1,0,
also
die mündliche
mit
Prüfung.
Also mit einer 1,0. Arbeit, die mit 1,3 bewertet war, mündliche Prüfung 1,0, über den neuen Markt prophetisch geäußert hat.
Ja, es bleibt festzuhalten, dass der Erfolg des neuen Marktes unumkehrbar scheint.
Ja. Er wurde dann tatsächlich doch mal umgekehrt.
Das war übrigens ein Jahr später fast genauso lustig wie ein schöner Satz aus meiner Abi-Arbeit im Deutschunterricht. Das lyrische Ich steht am Fenster. Habe ich mich ein Jahr später auch mit meinem Kumpel Dose zusammen drüber kaputt gelacht. Aber
das ist, also der Satz war lustiger und vor allem nicht so teuer. Und das um die Geschichte abzuschließen, das war sehr wohl unumkehrbar, denn es war umkehrbar, denn genau der 10.3., 8 Tage, nachdem du deine Arbeit abgegeben hast. Das war eben der Höhepunkt. Dann kehrte es sich um wie bei einem Tannenbaum. Es rutschte tatsächlich um 95% ab bis zum Jahr 2003. Das heißt also 50% verloren, danach nochmal 50%, danach nochmal 50% und danach nochmal 50%.
Und dann geht's immer noch einen Tick runter.
Und das, und dann nochmal einen Tick runter und dann hast du minus 95%. Viermal halbiert. Und es gab ganz viele, die damals den Dip gekauft haben. Also buy the dip kannten wir damals noch nicht als Phrase, aber es haben viele gemacht und es haben viele dabei Haus und Hof verloren und da wird's nicht mehr lustig. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt holen wir aber Jessica Schwarzer zu uns. Jessica, hallo nach Düsseldorf.
Hallo, herzlichen und schönen guten Abend. Herzlichen Dank fürs Einladen. Ich habe ja heute schon ein bisschen leiden müssen, muss ich sagen, ne?
Warum hast du heute gelitten, Jessica?
Also ich muss mir jetzt anhören, dass es hier ein börsliches Veteranentreffen ist. ich habe mir anhören müssen, dass es eine Gruppe alter Leute ist. Die Weltscheibe habe ich mir notiert, aber ich werde das irgendwie wegstecken. Aber der Tobias muss jetzt auch noch einen einstecken. Du bist der bessere Bildindikator. So.
Damit kann ich total gut leben, weil in dem Moment, wo man sowas in seinen 20ern raushaut, herrlich, ist es total gut. Also das ist ja auch so eine Erfahrung. Wenn du auch starke Verluste in deinen 20ern mitmachst, dann ist das eben viel, viel besser, als wenn du es in deinen 40ern, 50ern oder 60ern machst oder gar noch später, weil da hast du keine Zeit mehr, es aufzuholen. Und von daher bin ich auch heute noch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dann eben in der Tat bis 2003 nicht, aber so bis 2002, da war so dann meine finanzielle Umkehr von ganz gut vorhandenes Eigenkapital bis dann gar nicht mehr so gut vorhandenes Eigenkapital in 2002 abgeschlossen hatte und dann quasi Ende 2002 war meine Rückkehr zur Vernunft.
Ja, also das ist etwas, was uns gerade auch Nintehol hier im Chat schreibt. Ein freundlicher Bankberater hat uns einen Uni-Multimedia-Fonds verkauft, nahezu zum All-Time-High. Seitdem ist der Rest der Familie leider nie wieder an der Börse aktiv gewesen. Und genau das ist natürlich auch so ein Thema aus dieser Zeit. Der Absturz am neuen Markt hat sehr viel um das Thema Börse herum diskreditiert. Zwei Generationen für die Börse verbrannt und damit auch dafür gesorgt, dass auch eine Wagniskapitalkultur in Deutschland sich in dieser Form nicht entwickeln konnte.
Im Übrigen nicht ganz schuldlos daran ist auch die Deutsche Börse AG selber, denn die hat diesen neuen Markt ja dann eingestellt und hat da sozusagen den Schwanz eingezogen, was genau, ich in der Tat nicht verstanden habe, damals schon, weil die Entwicklungen, dass es die dann eben auch mal gibt, dass es auch mal solche Phasen gibt, das steht ja in jedem Lehrbuch drin.
Hat die Nasdaq auch in den 70ern erlebt. Die ist gestartet und ist auch erstmal ziemlich gecrashed irgendwann.
Also aber die haben es durchgehalten damals. Genau. Jessica, erzähl uns kurz für diejenigen, falls es sie geben sollte, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du damals vor 25 Jahren gemacht?
Also was ich vor, was muss ich jetzt ausreißen, 27 Jahren gemacht habe. Ich habe die T-Aktie gezeichnet mit meiner Mutter zusammen. Das war meine allererste Aktie.
Also die T-Aktie, die Deutsche Telekom, yes. Börsengang.
Das war ich.
18.11.1998. Ausgabepreis 28,50 Mark.
Genau. Ich war dabei.
Wir haben's auch hier mal mitgebracht.
Aber der Chart tut mir aus einem anderen Grund weh, als ihr jetzt vielleicht glaubt. Das war die Idee meiner Mutter, das zu machen. Wir haben das dann mit zwei Depots getan. Ich bin nur ein paar Wochen, Monate, ich habe die alten Depotauszüge leider nicht mehr drin geblieben und bin so mit 20-25% irgendwas im Dreh ausgestiegen.
Und also schon nach ein paar Tagen oder was?
Ja, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen. Also ich war nicht lang drin auf jeden Fall. Und dann habe ich mit meinem Gewinn, ungefähr dem Gewinn, das war nämlich nur 450 Mark oder sowas im Dreh, habe ich AOL gekauft.
So, AOL, erklär mal den jungen Leuten, was ist AOL?
Ich musste das damals auch dem Banker bei der Sparkasse erklären. Ich habe da nämlich angerufen und habe gesagt, ich musste ja noch anrufen, ne? So und so viel AOL und so weiter. Ein paar Stunden später kommt der Rückruf. Ja, was ist denn AOL? Ja, Amerika Online, Internetdienstleister. Mhm. Ein paar Stunden später wieder, haben Sie da vielleicht eine Wertpapierkennnummer? Mhm. irgendwie wurde die dann ausgeführt am nächsten Tag, die Order, ein völlig anderer Preis als den, apropos Internetdienstleister, ja, den ich im Videotext gesehen hatte, weil Internet hatte ich noch nicht oder es lief auf jeden Fall nicht so besonders gut. Ja, es wird ja bei uns erstmal aufgeschrieben und abends werden die Orders dann von der Filiale an die Hauptkasse in Düsseldorf an der Berliner Allee geschickt und da werden die dann eingegeben und dann werden die irgendwann ausgeführt.
Da wart ihr aber rückständig.
Das war Börse in den
Das war Börse in den 90ern und deswegen, also wenn ich dann manchmal also
bei der Berliner Sparkasse ging das besser.
Ja, aber trotzdem, wenn ich dann manchmal von Demokratisierung spreche, ne? Ich meine, das sind Quantensprünge, die da eingetreten sind durch Online Banking, dann durch digitale Investmentplattformen. Ich meine, heute geht's darum, dass wir innerhalb von Sekundenbruchteilen Ausführungen haben in einer App, ja, nee, damals Mann. und das zur Flatrate, ja, und damals war es so, du hast deine Order wurde einen Tag später platziert und du hast 1% gezahlt, ja.
Wenn du Glück hattest, das war teilweise noch teurer. Aber das Lustige ist also zu dem Telekom-Chart, also ich habe das Drama anders empfunden als viele anderen. Ich habe mich total geärgert, dass ich so früh ausgestiegen war, weil ich wollte natürlich diesen ganzen Berg mit hoch. Habe aber auch nicht wieder gekauft, fand mich aber total clever, als die Aktie dann abgestürzt ist. Das hat zwar ewig gedauert, bis sie auf mein Niveau abgestürzt war, aber egal. Aber ich habe dann den neuen Markt für mich entdeckt und das war wild.
Okay, was hast du am neuen Markt dann so gemacht? Also du hast AOL gekauft, du hast erstmal AOL in Amerika gekauft. Warst du da lange drin oder
nicht? Ja, so? Ich war da so schon so ein paar Jahre drin und ich habe sie kurz vor dem Crash verkauft, aber nicht, weil ich so rasend viel Ahnung von Aktien hatte. Es war reines Glück.
Also was, aber eigentlich dann müsste ja ein Auto gewesen sein, was du da verdient hast.
Nee, es war ein Studium, ein Auslandssemester in Wien. Cool. Und ich wollte richtig Kohle auf dem Konto haben und ich wollte alles sehen. Ich war in der Oper, ich war im Musikverein, ich war in jedem Kaffeehaus 20 Mal, ich habe mir alles angeguckt, aber ich habe dafür meine AOL damals verkauft, weil ich dachte, ich verkaufe jetzt irgendwas, was gut gelaufen ist.
Und gut, die AOL wäre ja heute jetzt nicht mehr da, die Erinnerungen an diesen
Die sind ja irgendwann mal Time Warner geworden und sonst was, aber damals, vielleicht die Älteren erinnern sich, jetzt muss ich auch mal ein paar Leute bashen, I'm sorry, an Boris Becker bin ich schon drin. Das war AOL.
Das war die Werbekampagne. Bertelsmann war damals daran beteiligt. Stimmt. Thomas Middelhoff hat damals dafür gesorgt, dass Bertelsmann richtig viel Geld damit bekommen hat. Er hat einen Millionenbonus dafür bekommen und naja, er war dann so ein...
Der wollte sich auch an einer anderen kleinen Firma beteiligen. Ja. Die hat irgendwas mit Büchern gemacht, aber das wollten sie in Gütersloh nicht.
Ja, und dann war er... Ja, das war damals Amazon und... Genau. Das haben sie nicht gemacht, aber Middelhoff war dann so ein Manager-Star und durfte dann hinterher erfolgreich Karstadt-Quelle.
Aber man muss sich das auch mal vergegenwärtigen, was er in dem Alter erlebt hat. Also welche Welle er voll mitgemacht hat und dass man sich dann irgendwann für unangreifbar hält. Also in dem Bereich, wo er unterwegs war. Und genau das, was Jessica gerade sagt und was ich selber auch erlebt habe, weil ich bin ja mit einer brutalen Performance aus meinem Studium rausgegangen im Jahr 2000, Anfang der 2000. Und ich dachte natürlich, es liegt natürlich an mir. Ich meine, der Markt ist natürlich auch ganz gut, aber es liegt natürlich an mir.
Who the fuck is Gordon Gekko?
Ja,
hab ich damals gedacht. Also ich kam als 22-Jähriger nach Frankfurt, hatte das Vertrauen von Bruno Kling gewonnen, damals einer der großen Frankfurter Börsenmakler, also ein gewichtiger Typ im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der über das Börsenparkett schritt, dann guckten alle, ja, was Bruno gerade machte, also jemand, an dem man sich auch orientierte. Es war ja noch viel physisch. Xetra war erst damals dabei, die elektronischen Marktanteile
zu sammeln. Die Menschen haben auf dem Parkett noch gesprochen. Es fand Dialog statt.
Das war noch physisch.
Es waren überhaupt Menschen auf dem Parkett.
Der vertraute mir und machte mich dann sehr schnell zum Prokuristen. Und das fand ich natürlich großartig, ja. Und dann hier, ne, also Anzüge, Dreiteiler und sonst was, ne, wie das gehört, alles so ein bisschen groß, ja. Nokia Communicator. Und dann habe ich ja echt gedacht, ne, also wenn ich dann irgendwie so eine Aktie kaufe.
Mein legendäres Foto übrigens heute auf Instagram mit dem Nokia Communicator. Ja, die Frisur auch sensationell.
Ja, ja gut, ich hab für den Friseur kein Geld ausgegeben. Das wurde alles in Aktien reingeknallt. Und dann glaubst du natürlich schon irgendwie, dass du über Wasser gehen kannst. Also meine erste Erfahrung damals da war ich noch beim Going Public Magazin, mein erster NTV-Auftritt. Ja. Da riefen die irgendwann an, ich soll nach Berlin kommen und in der Telebörse abends eine Aktie vorstellen. Und ich habe dann tatsächlich eine Aktie vorgestellt, und zwar keine typische Hightech-Aktie, aber eine Aktie vom neuen Markt. Es gab nämlich dort auch Wachstumsunternehmen aus anderen Bereichen, ganz ähnlich wie wir das heute
in der
Nasdaq. Nein, es war ein Seniorenheimbetreiber. Liebe Jessica, vielleicht erinnerst du dich noch an Refugium Holding.
Ja,
eine Kette von Seniorenheim. Auch die waren damals am neuen Markt. Die waren halt noch relativ günstig bewertet. Und ich dachte, naja, also Menschen werden immer älter. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Hab das charmant erzählt, abends in der Telebörse mit Raimund Brichter, mein erstes Interview. Ich voll aufgeregt, Fernsehen und sowas. Aber das ging dann ganz gut auf. Und dann am nächsten Tag, ja, guck ich rein, was passiert bei der Refugium Holding. Da war die tatsächlich 35% im Plus, diese Aktie. Und dann
hättest du mal vorher ordentlich zugegriffen, gemacht haben.
Handelsblatt Börsenkommentar, einen Tag später, Refugium Holding stiegen nach der Empfehlung eines Analysten in der NTV Telebörse um 35%. Ich durfte mir also noch auf die Schulter klopfen. Hey, wow, ich habe diese Aktie bewegt. Und also es war völlig irre, völlig surreal, aber da denkst du natürlich schon, du kannst über Wasser laufen und du glaubst nicht im Entferntesten daran, dass
das sind ja in der Phase sozialisiert worden. Also wir reden ja über den Zeitraum 96, wo Greenspan schon gewarnt hat, aber es ging ja jahrelang weiter nach oben. Also das macht ja was mit einem.
Naja, und ehrlich gesagt, du konntest ja kaufen, was du wolltest. Also ich habe das ja schon mal oder schon öfter erzählt, das war ja so ein bisschen wie Dartpfeil auf einen Kursteil der Zeitung schmeißen. Wenn es die Seite mit den neuen Marktkursen war, du konntest einfach irgendwas kaufen und es ist eine Zeit lang einfach alles gestiegen, was am neuen Markt notiert war und du musstest schon sehr viel Pech haben, um nicht eine zu erwischen, die 10%, 20%, 30% in den nächsten Wochen steigt. Und natürlich haben wir alle gedacht, wir haben es komplett begriffen und wir haben es voll drauf. Ich war gefühlt die reichste Studentin Deutschlands vor genau 25 Jahren. In den nächsten Wochen und Monaten hat sich das dann ein bisschen geändert. Aber man hat halt auch viel gelernt und ich möchte die Zeit auch überhaupt nicht missen, weil das war schon
Was hast du denn so gehandelt oder wie hast du gehandelt? Immer nur so kurz oder hattest du so deine zwei, drei Lieblinge?
Ah, das ist das Foto. Oh, ich liebe es. Also ich hatte auf jeden Fall AOL und Amazon, das waren schon meine Lieblinge, die ich aber leider irgendwann dann verkauft habe. Vor allen Dingen Amazon, das bereue ich bis heute. Und ansonsten bin ich munter rein und raus und kreuz und quer und habe natürlich auch diese ganzen Zockerfonds, Deka, Telemedien und den ganzen Krempel, das hatte ich alles auch. Lief ja auch eine Zeit lang toll, dann nicht mehr. Und ja, ich habe schon ziemlich viel gehandelt, rein, raus. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich nie wirklich damals mit Anfang, Mitte 20 auseinandergesetzt, was tut das Unternehmen wirklich? Geschweige denn, wie sieht die Bilanz wirklich aus? Okay, da waren ja auch viele Betrüger unterwegs. Im Zweifel hätte man es auch nie rausgefunden. Aber anyway, ich habe es gar nicht erst versucht. Ich bin da schon komplett auf dieser Zockerwelle mitgeschwommen. Und was hat man damals gelesen? Börse Online, der Aktionär, die haben, das war ja wirklich krass. Dann die Dreisat-Börse, eben auch die Telebörse bei NTV, das war ja jedes Mal so. Man hat das abends geguckt, morgens sofort gekauft. Dann ging das ab.
Genau, und dann, es war natürlich irgendwie dann auch so ein Ding, wo dann, wo viele Glücksritter dabei waren. Auch auf der Anbieterseite. Also auch so von den Unternehmen. Da waren handfeste Betrüger dabei. Mhm. Ja, also wenn wir uns erinnern, beispielsweise an Bodo Schnabel, ja, die Firma Comroad, die machten irgendwie so Navigationsgeräte. Ich habe damals tatsächlich mit Kingelko Demel Comroad gesehen vor dem Börsengang. Wir sind nach Unterschleißheim gefahren, die waren vis-à-vis der Microsoft-Zentrale. Mein damaliger Chef Alex Demel, mein Kollege Sascha Gröger und ich, und wir waren dann dort und dieser Bodo Schnabel hat uns das vorgestellt. Wir haben also um den Börsengang eigentlich gepitcht. Wir wollten das Mandat haben und er hat uns das vorgestellt, was die machen, irgendwie Navigation für LKW und wir sind da rausgegangen und wir haben gesagt, also irgendwie, das wollen wir nicht machen. Wir haben das schlichtweg nicht verstanden. Also nicht, dass wir jetzt gedacht hätten, das ist Betrug, aber wir haben schlichtweg das Unternehmen nicht verstanden.
Aber das war noch die, alles.
Ich glaube, Concord-Effekten hat's dann verstanden. Mhm. Und da kam dann wirklich im Jahr 2001, 2002 raus, die hatten ihre gesamten Umsätze alle mit Drittpartnern in Asien, ne? Wirecard-Vibes, die hatten das alles erfunden. Und deswegen, also Wirecard war natürlich dann nochmal größer, aber der Schnabel hat wirklich mit dem Geld, was er an der Börse eingesammelt hat, diese Scheinumsätze finanziert. Mhm. Ja, das waren die Betrüger. Aber es gab ja dann auch diese ganzen Glücksritter, beispielsweise so diese Kreativagenturen. Pixelpark, Paulus Neef damals hatte Bertelsmann
die MTV,
reingeholt.
Die Haffa-Brüder.
Ja, die Haffa-Brüder. Da habe ich auch noch eine Anekdote, ganz kurz, bevor wir gleich nochmal auf deine Learnings eingehen. Die Haffa-Brüder, EMTV, das war eigentlich so das Posterunternehmen, oder? Kann man sagen.
Total, ja. Mit Lizenzrechten, die man dann auf einmal, von denen man vorher noch nie was gehört.
Das haben die alles gekauft, die Muppet-Show, die Formel-1-Rechte.
Genau, die Sesam, also ursprünglich haben sie, glaube ich, mit der Sesamstraße angefangen.
Oder Sesamstraße.
Genau, und dann hieß es, das war damals für uns auch neu, also Medieninhalte sind das neue Öl, hieß es dann. Also, ja, das war super. Und die wollten Medieninhalte vermarkten und immer größer und immer größer. Und es war irgendwann auch noch eine Nummer größer als die besagte Mobilcom. Ja, es war das Unternehmen am neuen Markt.
Die waren stärker und höher bewertet als Volkswagen, erinnere ich mich noch. Obwohl sie nichts produziert haben und total hoch verschuldet waren und waren um Vielfaches höher bewertet. Das war wirklich krass damals.
Und es ging damals übrigens, wo du gerade bei Anekdoten bist, es ging damals die Geschichte rum, dass es eine Frau gab, die hatte aus irgendwelchen Gründen EMTV-Aktien gekauft, ist dann auf eine Kreuzfahrt gegangen, kam wieder zurück nach München, ging in ihre Bankfiliale. Ihr wurde gesagt, dass sich ihr Wert ver-X-facht hatte. Und sie angeblich diese Aktien verkauft hat und noch in der Bankfiliale die nächste Kreuzfahrt gebucht hat und einfach wieder weg war.
Ja, gut, wenn sie es getan hat. Ja. Und der MTV hat ja auch alles dafür getan, dass die Aktie bloß weiter stieg. Ich erinnere mich, dass ich 1999 mal dieser Aktie ein bisschen kritisch gegenüberstand. Die machten damals nämlich auch ein Musical von Peter Maffay, Tabaluga. Das hatten sie nämlich dann auch noch dazu. Und ich dachte mir, naja, also das ist aber jetzt doch irgendwie nochmal ein ganz anderes Geschäft. Und Musical mit Stella und so, hatte man schon gesehen. Das ist ein bisschen riskant. Und dann musste ich in die Telebörse. Man musste in der Telebörse immer schon vorher sagen, was man denn abends dann für Aktien besprechen wollte und vor allem wie. Also offizielles Argument war natürlich, damit der Redaktionsplan sich darauf einstellen kann. Mhm. Natürlich ging es darum, dass die Praktikanten, die kaum Geld bekommen haben, erstmal vorzeitig
glaub mir,
Aktien
glaub kaufen. Glaub mir mal eins, ich habe da 1998 ein Praktikum gemacht, mein Herz. Ja,
du hast es sicher nicht getan.
Da kommt die Kohle her. Das will ich gar nicht sagen. Da haben garantiert nicht nur Praktikanten bestimmte Sachen gekauft.
Nun, ich wollte sonst niemanden.
Wir würden da noch ein paar Namen einfallen, die da auch gekauft haben.
Also jedenfalls habe ich das dann mittags gesagt, habe ich gesagt, naja, so EMTV, ja, sprechen wir drüber, aber ist für mich eigentlich eher mal eine schwierige Sache, also würde ich tendenziell eher mal negativ besprechen. Und sagt, okay, ja. So, eine halbe Stunde später klingelte mein Telefon bei Klingel Kodemel. Ja, guten Tag, Herr Röhl, mein Name ist Haffa. Ja, das war also der kleine Haffa.
Florian oder Thomas?
Es war der Florian, der CFO war. Nee. Es waren zwei Brüder. Ja, und wir haben gehört, Sie wollen heute Abend in der Tele, Sie sind heute Abend in der NTV Telebörse. Und ich wollte Sie nochmal mit den letzten Informationen zu unserem Unternehmen ganz exklusiv.
Ich dachte, ich wüsste eigentlich fast alle
versorgen. Und dann hat er mir erzählt und erzählt und erzählt. Und es war natürlich klar, irgendjemand hat ihm gesagt, pass auf, da kommt heute Abend einer, der will negativ über EMTV sprechen. Das konnten die natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Und dann rief er mich an und hat es tatsächlich geschafft, also mich nicht umzudrehen, dass ich das abends positiv besprochen habe, sondern ich habe schlichtweg dann gesagt, okay, ja, kann ich jetzt so schnell nicht einschätzen. Also ich mache dann heute Abend gar nichts über EMTV. Das hat ihm auch gereicht, weil es gab genügend Leute, die positiv drüber sprachen. Es durfte nur niemanden geben, der negativ sprach.
Ja? Ja, das ist ja dann genau das Problem. Wie auf diesem berühmten Bild zum Thema Börse, wo es dann um Excel geht und wo dann auf einmal die Übertreibung vermutet wird und aus einem Wort auf einmal sich ein Schwall von Verkaufsorders ergießt, der eine Stimmung komplett umdrehen kann. Und so ist es eben auch bei dieser extrem aufgeladenen Stimmung gewesen. Denn um den 10.03.2000 muss es ja dann auch gewesen sein, dass ein E-Commerce-Unternehmen, nicht Amazon, sondern Boo.com, mal die Grätsche gemacht hat. Und zwar in relativ schneller und kurzer Zeit einen sehr, sehr ordentlichen Geldbetrag durchgebracht hatte. Und das war dann eigentlich so ein bisschen aus meiner Erinnerung dieses Fanal, was dann auch dazu geführt hat, dass man sich Dinge angefangen hat, kritischer anzuschauen, auf einmal festgestellt hat, also diese Multiples, die wir hier haben, und du hast ja auch noch den Multiple zum ehemals wertvollsten Unternehmen des Planeten bereit, diese Multiples, die sind wir nicht mehr länger bereit zu akzeptieren.
Über diese Zahlen reden wir gleich noch. Ich würde gerne unsere Runde jetzt erweitern um unseren vierten Gast. Wir schalten nach Monheim zu Uwe Jennert, besser bekannt als der Börsenhändler von Twitter, heute X. Uwe, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen, es freut mich dabei zu sein als Kind des neuen Marktes, weil ich habe damals im Gegensatz zu einigen anderen sogar aktiv da mitgemacht, weil ich war in der Bank, in der Wertpapierabteilung und habe dann die Wertpapieraufträge handschriftlich entgegengenommen, um sie dann später die Emissionen einzutippen. Und Jessica, ich kann dir sagen, wenn du nicht in Düsseldorf, sondern in Ratingen gewesen wärst, wo ich die Sachen gemacht habe. Ja, ich habe die Orders genau wie Tobias, wir haben die sofort ins System eingegeben und nicht erst zur WestLB geschickt, beziehungsweise zur Berliner Allee in der Hauptstadt.
Ich bin ganz beruhigt, dass es in Düsseldorf auch vernünftige Technik gab.
So, Uwe. Also, du hast da gesessen, Orders eingegeben, aber du hast natürlich auch sehr viel verfolgt von dem, was denn damals am Markt so los war. Und du hast mir schon im Vorgespräch so ein paar Geschichten wieder in Erinnerung gerufen, die ich eigentlich schon fast verdrängt hatte, die auch wieder aus heutiger Sicht natürlich absolute Red Flags waren. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, aber vielleicht erinnerst du mal kurz an Goldzack.
Goldzack. Das war damals erst eine Strumpfbandfabrik, die pleite gegangen ist. Und dann haben ein paar pfiffige Banker von einer kleinen Privatbank hier in Düsseldorf sich das Unternehmen gekrallt und daraus ein Emissionshaus gemacht. Und was war das Coole daran? Richtig. Du konntest Clubmitglied werden und hast dann bevorzugt neue Emissionen bekommen. Und wer sich noch kennt an die Anlegermesse, das war sozusagen der Vorläufer von der Invest, was hier in Düsseldorf war. Da gab es dann einen kleinen abgesperrten Bereich und ich werde es nie vergessen. Ich bin stolz darauf wie sonst was. Da stand dann ein Security-Mann davor mit einem Bändchen, so wie man es aus diesen billigen Streifen kennt. Und dann hast du deine Clubkarte hochgezeigt. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich habe sie nicht mehr. Wenn irgendjemand noch seine Goldzack-Clubkarte hat, bitte zeigt sie uns nochmal als Erinnerungsstück. Und dann hast du billigen Schaumwein dahinter getrunken und du kamst dir vor wie der wichtigste Mensch überhaupt.
Das war ja eine geile Marketingleistung, ne? Weil so ein Emissionshaus musste ja die neuen Aktien, die man den Firmen dann, die Firmen begaben, die mussten die ja platzieren. Ja, die mussten eigentlich ja erstmal Kunden finden, aber sie haben sich die Kunden selber rangezogen über einen solchen Club. Und je mehr Aktien du von Goldzack hattest, umso mehr konntest du dann auch beziehen, ne, in diesem Club der Goldzack-Aktionäre, genau. Und hast dann wieder mit neuem Geld diese Maschinerie am Laufen gehalten, warst quasi wie in der Lotterie, weil es hat nicht jeder, der Aktien gezeichnet hat, irgendwelche bekommen. Dafür gab es zu wenig. Häufig waren die Quoten so, glaube ich, 1:10. Ne? So jeder Zehnte, bei Infineon jeder 20. hat dann irgendwie so ein bisschen was bekommen. Aber wenn du es bekommen hast, war das eigentlich sofort eine Gewinngarantie, oder Uwe?
Das war es garantiert. Und jetzt nochmal, um aus den Nähkästchen zu plaudern. Ich denke, Tobias kennt das auch. Damals, wo ich in Ratingen gearbeitet habe, hatten wir schräg gegenüber die Dresdner Bank. Vielleicht kennen die einen oder anderen noch. Wir hatten eine Hypovereinsbank, wir hatten eine Deutsche Bank und wir hatten auch eine Raiffeisenbank. Und ich hatte selber Kunden. Damals war es so, dass du für die Emission die Kohle nur einmal vorzeigen musstest. Sie müssten einmal auf dem Konto sein. Und sehr viele sind danach, nachdem sie bei mir waren, ich das fertig gemacht habe, an die Kasse gegangen, haben das Geld abgehoben, sind rüber zur Deutschen Bank gerannt, um dasselbe Spielchen wieder zu machen. Das ist das praktisch Geld ist einmal gekreist und am Nachmittag hatte ich es dann wieder auf meinem Girokonto. Also nicht auf meinen selber, das wäre zu schön gewesen, sondern es war dann wieder bei dem Konten selber auf dem Konto. Aber es ist dann einmal sozusagen rund zirkuliert zwischen den Banken, damit man alle Neuemissionen mitmachen konnte und möglichst viel zeichnen konnte. Weil, und ich glaube, das kennt Tobias auch noch von damals, es war eine Lotterie, wer was bekommen hat. Also ich als Mitarbeiter, ich kann sagen, ich habe nicht einmal eine Neuemission bekommen, sondern musste sozusagen damit leben, dass ich den Kursen nachgelaufen bin und dann geguckt habe, wie es weitergeht.
Uwe, eine Frage, weil du ja auch damals in der Bank saßt, von der Lisa, die wir auch herzlich begrüßen, Lisa von Aktiengram. Wie hoch waren denn die Ordergebühren damals bei euch? Weißt du das noch?
Also wir waren ja, dadurch, dass du mich dann als Berater hattest, musstest du natürlich ein bisschen mehr bezahlen. Aber ich finde, 35 Mark bzw. 1% ist nicht zu viel verlangt, wenn ich deine Order aufgebe.
Also 1% war es eben auf jeden Fall. In Berlin hat es, glaube ich, damals schon 40 Mark gekostet. Aber
ja, aber gut. Wir hatten damals auch noch, wenn du eine neue Mission gemacht hast, sozusagen Limitgebühr dafür von 10 Mark.
Also ein Thema, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass man fürs Limit auch noch bezahlen muss. Ja, ich meine, heute hast du Preisannahme, heute hast du Insights in der Scalable App, womit du dein Depot analysieren kannst. Ja, das hat man damals vielleicht noch als Depotanalyse noch mal extra für 300 Mark verkauft.
Wobei,
ja.
jetzt Uwe, ein bisschen Sparkassen Deep Dive. Habt ihr bei Zeichnungsaufträgen auch diese 1% genommen?
Bei Zeichnungsaufträgen selbstverständlich.
Das weiß ich nicht. Obwohl, und da gab es ja nochmal von der anderen.
Halt. Außer wir waren im Konsortium, dann hat es sich auf 0,75 reduziert. Aber
genau, wenn man im Konsortium war, also sprich die platzierende Bank. Kassiert. Die platzierende Bank hat sich ja nochmal frisch gemacht. Ja. Ja. Das ist ja auch so. Die Unternehmen haben ja dann nochmal wieder, wie das heute auch so üblich ist, an die Banken für die Platzierung der Aktien 3, 4, 5, 6% bezahlt.
Mein bester Börsengang war ja in der Tat das IPO der Deutschen Telekom. Da habe ich nämlich auch, Uwe, bei der Dresdner Bank gezeichnet. Damals gebührenfrei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe eine irrsinnig umfangreiche Order abgegeben, weil es bei diesem Börsengang so war, es gab Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft, lag 2 Tage auseinander. Und es war eben auch so, dass man die Aktien, wenn man sie am ersten Tag verkauft hat, das Geld eben auch 2 Tage gleich, 2 Tage wieder auf sein Konto bekommen hat und damit quasi einen zinslosen Kredit hatte, weil man nur noch gekauft hat und verkauft am gleichen Tag. Und das hatte zur Folge, dass ich dann irgendwie der Kollegin bei der Dresdner Bank gesagt hat, sie soll doch mal bitte für 300.000 Mark Aktien kaufen. Weil ich kriege die ja sowieso nicht alle. Dann hat sie gesagt, Herr Kramer, das ist gar kein Problem, das machen wir. Keine Ahnung, warum sie das gesagt hatte. Aber sie hat mich um eine Sache gebeten, nämlich diese Order auf 10 Orders zu verteilen, weil die in der Dresdner ein Gewinnspiel hatten, wer die meisten Orders einsammelt. Und dann hat sie gesagt, das stört sie doch nicht, wenn das dann 10 Orders sind. Und ich gesagt, nein, stört mich nicht. Und wer sich an den Börsengang der Telekom erinnert, der weiß auch noch, dass sie mir damit ein ganz großes Geschenk gemacht hat. Denn jede Order wurde zugeteilt und je größer die Order war, desto geringer fiel die Zuteilung aus. Und ich hatte auf einmal 10, ja, immer noch ganz ordentliche Orders, die aber ganz umfangreich zugeteilt wurden. Also ich hatte wirklich richtig, richtig ordentlich Geld mit diesem Verkauf gemacht, beziehungsweise mit den Aktien, die danach aus dem Gewinn noch übrig blieben und die natürlich im Jahr 1996 schon ordentlich versteuert wurden, muss man ja auch dazu sagen.
Genau, das musste man ja damals selber machen, ja. Das Versteuern. Es gab damals keine Abgeltungssteuer.
Da waren die Finanzämter auch irritiert drüber.
Ja, sondern man musste diese Einkünfte selber deklarieren. Tja, und wer es nicht gemacht hat, der hat es nicht gemacht.
Der hat irgendwann möglicherweise mal Ärger bekommen, aber vielfach eben
wenn auch nicht. Wenn dann halt auch auffiel, dass er vielleicht zu Reichtum gekommen war, aber bei vielen war ja halt der Reichtum kurz da und dann
der war, ja auch wieder weg.
War er natürlich entsprechend wieder weg. Uwe, aber
es gab ja
auch
genug Leute. Ja.
Was war denn jetzt so deine große Geschichte, wo du sagst, also das war so am meisten stilprägend für dich am neuen Markt, vielleicht auch so, was für dich diese Gier am besten symbolisiert?
Ich meine, da gibt es mehrere Sachen. Also wir erinnern uns sehr wahrscheinlich noch an Consors, die es damals ja noch selbstständig gab, wo du praktisch mit Tanz ordern konntest und da was der beliebte Daytrader Honeymoon dann immer meistens schon geschrieben hat, ich habe keine Tanz mehr. Es war damals der erste Trader, der 2 Tanzlistenblöcke hatte und die waren meistens bis 11 Uhr morgens durch. Also das war einmal prägend. Das waren sozusagen die ersten Auswüchse vom Heavy Trading. Aber so, was mir es gezeigt hat, war damals, und wir kennen es noch, also früher hat man ja, also früher, jetzt ist ja Klatsch und Tratsch und Bild, aber damals der heiße Scheiß war eindeutig die Dreisat-Börse und jeder hat gefiebert und gehofft, dass der Wert, den man selber hatte, da ist und legendär auch von Bernd Förtsch der Ausdruck eben 1000, bei Morphosis als Kursziel. Also das sind so die prägenden Sachen. Oder auch so die ganzen Leute von damals. Wir erinnern uns alle an leider Verstorbenen, an einen Karl Fickel, an einen Kurt Ochner, an einen Vasili Pappas, einen Markus Frick. Markus Frick, der Bäckerlehrling, der damals auch noch Bücher geschrieben hat und auch beim Aktionär eine Hotline hatte, wo praktisch Sachen empfohlen wurde, der dann praktisch 3 Bücher geschrieben hat und gesagt hat, mit einer absoluten überzeugenden Sache, es kommt immer nur ein neues Buch raus, wenn ich mit dem neuen Buch mehr verkaufe als mit dem alten. Deshalb sind es auch nur 3 geworden und man kann die immer noch lesen. Es ist immer wieder eine Freude. Und es war eindeutig so. Nochmal zurück auf die IAM, das war auch die Sache. Das war Showlaufen. Du hattest die Broker, die sich um jeden Kunden gerissen haben. Du hattest da Firmen, die ausgestellt haben. Wir hatten damals, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir hatten eine Let's Buy It Com mit Kim Schmitz, die Ameisen. Kim Schmitz, bekannt mit Mega Upload, der momentan in Neuseeland ist und an die USA ausgeliefert werden soll. Und da gibt's ja auch noch die Sachen. Wir hatten einen Tan Senkmann mit seiner Biodata, die einen legendären Film gemacht haben.
Also Biodata. Biodata, ja. Das muss man ja nochmal sagen, ist ja auch eine solche Firma, die einen Meilenstein gesetzt hat, nämlich das war die Firma mit dem höchsten Zeichnungsgewinn. Weiß jemand auswendig, wie viel es war? Ich glaube, die hat sich verdreifacht oder mehr als verdreifacht. Also Zeichnungsgewinn
hat irgendwas mit Biotech zu tun.
Auf den ersten Kurs mehr als verdreifacht, ja, gegenüber dem Platzierungspreis. Also in der Lotterie gleich ein Verdreifacher. Aber das Witzige bei Biodata waren halt die Erklärungen dazu, warum Leute das gekauft haben. Das haben Leute damals wirklich auch auf Hotlines und in Fernsehinterviews gesagt, ja, in Board sowieso, dass sie also Biodata für besonders aussichtsreich halten, weil es eben diese Verbindung ist. Auf der einen Seite Datentechnologie, also IT und Biotechnologie, das sei wirklich aussichtsreich. Problem war halt nur, dass die mit Bio genau gar nichts zu tun hatten, sondern es ist einfach ein IT-Dienstleister. Aber
es hat sich wahnsinnig gut erzählt.
Es hat sich super erzählt. Das war eine tolle Geschichte und es zeigt so ein bisschen den Tiefgang, den so manche Analyse damals so hatte.
Du musstest, also ich meine, es war ja auch eine Situation am Arbeitsmarkt, ne? Also das, also ich meine, in dem Moment, wo du schreiben konntest, dann bist du entweder in jede Redaktion und ehrlicherweise eigentlich auch in jede Bank rein. Also ich meine, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen über so ein paar Analysten oder so ein paar Analyseergebnisse gesprochen und das zeichnete sich eben auch bei den Emissionsanalysen, dass dann ein paar Leute mit drin waren, die haben zwar dann Discounted Cashflow Modell an ein Modell herangeschrieben, aber mit dem hatte es nichts zu tun. Und da sind unter anderem, also da sind Millionenwerte im Grunde genommen durch irgendwelche merkwürdig angereihten Zahlenkolonnen entstanden und in verschiedenen anderen Bereichen eben auch durch die Fehlinterpretation eines Unternehmensnamens.
Also wir sehen, wir haben wahnsinnige Auswüchse gehabt damals. So, dann war dieser Höhepunkt, dieser 10.3.2000 da, ja. Auch ich habe das heute schon mal an der einen oder anderen Stelle auch gepostet an der Nasdaq, genauso wie in Frankfurt, ja. Und damals auch dieser Börsenbericht über diesen Tag, 10.3.2000 an der Wall Street, auch wirklich in der Rückschau nochmal so wirklich bringt dieses This Time is Different nochmal komplett auf den Punkt. Also damals Nasdaq sets record again, ja. Dort steht dann drin, dass man das Geld doch am besten in proven technology leaders wie Dell, Microsoft und Qualcomm investieren sollte, weil doch im Dow Jones, also in diesem Old Economy Index, viel zu viele Aktien seien, die Zeit schon hinter sich haben. Ja, too many stocks whose time has passed.
So. 1999, also diese Ergänzung dann auch noch, gab's ein Barron's Cover, wo Warren Buffett quasi abgeschrieben wurde.
Genau, der galt auch schon als tot. So, und dann ist es gekippt, Uwe. Und ich muss zugeben, ich erinnere mich an dieses Gefühl, wie es dann gekippt ist, wie es runtergegangen ist. Schon mit großen Bauchschmerzen. Ich war damals nicht investiert in notierten Aktien, sondern ich hatte all mein Geld in eine Internetagentur gesteckt in Österreich und wollte diese Internetagentur unbedingt noch verkaufen, was uns dann am Ende gelang im August, so ganz kurz bevor sich das Fenster schloss, dann war es ganz gut und danach war ich so durch und so fertig von diesem ganzen neuen Markt und dieser Börse, dass ich ein Jahr lang gar nichts gemacht habe. Aber Uwe, du warst ja die ganze Zeit am Markt. Wie hast du diese Phase mitgekriegt, als die Kurse dann jetzt mal so 10%, 15%, 20% ins Rutschen kamen bei den Wachstumswerten?
Also die meisten haben, also als für mich als Berater war es war okay, weil damals konntest du auch noch, wenn du beim richtigen Broker warst, auch shorten. Das funktionierte auch für einen oder anderen, aber habe ich selber nicht gemacht, weil damals habe ich noch wirklich gedacht, es läuft immer gut. Ich hatte nur damals schon ein glückliches Händchen, dass ich mit Stops gearbeitet habe. Ich habe mich dann mal ausstoppen lassen und habe dann die also die Talfahrt nicht komplett mitgemacht. Aber du hast dann wirklich Leute gehabt und das werde ich auch nie vergessen. Einen, der hat bei uns keinen Kredit bekommen, der wollte praktisch sein Haus nochmal verpfänden und seine gesamten Titel im neuen Markt nachkaufen. Wir haben es damals abgelehnt. Dieser Mensch war Lehrer. Also das war jetzt kein, sag ich mal, dummer Mensch. Er hat auch ein sicheres Einkommen. Aber wir haben es abgelegt. Eine andere Bank hat es gemacht. Er hat dann das Depot leider eingezogen und hat mir dann auch noch stolz gesagt, dass er alles nachgekauft hat. Ist leider nicht gut gegangen, um es mal vorne wegzunehmen. Aber was wir auch vergessen haben zu sagen, Christian, du wärst ja wahrscheinlich noch drauf gekommen, war natürlich eine Gigabell. Die kürzeste Sache von IPO bis zur Insolvenz. Das war am 11. August 99, wo sie gekommen sind. Und am 15. September 2000 haben sie Insolvenz gestellt. Und das muss man sagen, das haben nicht viele Firmen hinbekommen. Und das hat auch nur der neue Markt hinbekommen.
Und das waren natürlich gleich zwei besondere Geschichten. Diese Gigabell, also das war einer von den vielen Internetdienstleistern, die Menschen irgendwie Zugang zum Internet bringen wollten. Aber es gab zwei besondere Themen. Das erste war das Datum des Börsengangs. Uwe, was war es? 19.8.?
Ich meine der 11. August 1999.
Also 11. August 1999. Auf jeden Fall, ich weiß noch, was für ein Tag es war. Es war der Tag der totalen Sonnenfinsternis damals, was ja nicht allzu häufig vorkommt. Und normalerweise würden Unternehmen, wenn sie an die Börse gehen, ja Anzeigen schalten, in denen sie ihr Geschäft bewerben. Damals gab es wirklich Anzeigen ja für Börsengänge. Das kennt man ja heute kaum noch. Kennen ja kaum noch Börsengänge. Aber damals gab es Anzeigen. Man würde sagen, okay, die erzählen was über ihr Geschäftsmodell. Aber nein, Gigabell machte tatsächlich in den Anzeigen auf mit Motiven von einer Sonnenfinsternis. So nach dem Motto, draußen wird's finster, aber an der Börse wird's hell, weil Gigabell kommt. Also auch das schon, diese ganze Story der Wahnwitz, das wurde dann noch dadurch gesteigert, dass der Vorstandsvorsitzende von Gigabell in seinem früheren Leben Schlagersänger gewesen war. Mäßig erfolgreich, aber er hieß Rolf Zwarel, hatte aber früher einen wirklich coolen Künstlernamen gehabt und hat irgendwie 3-4 Liedchen geträllert. Ja? Also und die sind dann wirklich als erste pleite gegangen und das muss ich sagen, ist für mich heute noch so ein Ding. Ich habe tatsächlich noch Gigabell im Depot. Die sind ja irgendwie wertlos durch die Insolvenz, aber irgendwie die Globalo-Kunde scheint nie getilgt worden zu sein. Und das ist so eine der wenigen Aktien, die ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr warum, gekauft hatte. Und ich habe immer versucht, sie mal loszuwerden. Man wird sie nicht los. Es ist immer so eine Position, die steht da drin.
Das Mahnmal.
So, jetzt holen wir Jessica mal wieder dazu.
Hallo.
Jessica, so, jetzt sind wir in der Viererrunde.
Ich habe mich köstlich amüsiert.
Ja, das sind in der Rückschau sind das natürlich Geschichten, wo man sagt so hihi, ja, weil wir ja alle vier auch da gut rausgekommen sind. Aber
naja, Uwe, geht so.
Naja, bei uns geht's doch heute gut, oder?
Gut, aber damals, als es passiert ist, also so der erste Börsencrash, ich sage das immer in Vorträgen und Seminaren, der erste Börsencrash ist natürlich der schlimmste, den man erlebt.
Dann erzähl uns mal, wie hast du dich gefühlt, wie hast du das erlebt? Also du warst ja die Studentin, die so richtig zu Geld gekommen war, die reichste Studentin Deutschlands.
Ich hatte, glaube ich, einen Depotwert von 200.000 D-Mark, das war schon fett für so ein Studentendepot.
Das war auch sonst fett, ja.
Ja, aber wenn man einfach mal, ne, die Börse mit dem Casino verwechselt und so ein neuer Markt, durchdreht, dann ist man da natürlich super schnell bei so einer Summe. Das geht natürlich recht schnell. Aber dann hat es so, halt
jetzt hast du 200.000 da drin gehabt. Das dürfte ja ziemlich genau dann vor 25 Jahren gewesen sein.
Genau, so dann habe ich da ein bisschen was verkauft gehabt, schon mal vorher, weil ich ja natürlich nach Wien gegangen war. Also es war nicht mehr ganz 200 damals. Aber dann hat es geknallt. Und ganz ehrlich, ich habe auch immer Telebörse geguckt und habe immer den Costolani gesehen, den ich ja ganz niedlich fand in irgendwelchen Sendungen mit seiner Warnerei. Heute bin ich großer Fan, damals der alte Mann. Dann habe ich Friedhelm Busch gesehen, dem habe ich auch mal persönlich gesagt, dass er mir tierisch auf die Nerven gegangen ist mit seiner ewigen Warnung vor der Internetblase, die knallt. Das hat er ja monatelang, wenn nicht jahrelang getan. Und dann hat's geknallt. Und dann habe ich mir ehrlich gesagt relativ verwundert die Augen gerieben. Und ich konnte es ja überhaupt nicht glauben. Und wahrscheinlich habe ich auch das getan, was viele dann so denken. Ach, das kommt wieder. Und aber irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange mir dieses Drama angeschaut. Ich habe aus irgendeinem Grund die Leidenschaft für Börse nicht verloren. Aber ich habe wirklich verdammt viel gelernt in der Zeit. Guck hin, was du kaufst. Ich hatte zwar keine Biodata, aber ich habe bei einigen anderen nicht gewusst, was sie wirklich tun. Guck hin, Risikostreuung ist auch eine ganz feine Sache. Also immer nur alles, was mit Internet und vielleicht noch ein bisschen Biotech ist, ist nicht wirklich eine Strategie. Also ich habe da schon eine Menge gelernt. Das hat sich wirklich, ich beschissen angefühlt.
Aber du hast zugeguckt, während dein Depot geschmolzen ist.
Eine ganze Zeit lang muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, ich habe ein bisschen Amazon realisiert. Das war auch wahnsinnig gut oder nicht nur ein bisschen, relativ viel. Die habe ich auch, glaube ich, verdreizehnfacht bei dem, was ich da eingesetzt hatte. Das war super.
Stell dir mal vor, du hättest sie gehalten bis heute.
Ja, verdammt. Dann würde ich jetzt sagen, sorry, ich habe heute Abend keine Zeit. Ich liege da in der Karibik, der Masseur kommt, der Cocktail und du weißt schon. Ja, da habe ich leider nicht getan. Aber ich bin da schon drin geblieben bei vielen Dingen. Ich habe böse Lehrgeld bezahlt, wenn ich ehrlich bin, weil ich bei vielen Sachen natürlich viel zu spät ausgestiegen bin, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es Jahre dauert, bis sich die Börse davon erholt. Und noch viel weniger konnte ich mir vorstellen, dass meine Aktien, meine tollen neuen Marktaktien sich nicht erholen. Ich meine, ich war Anfang 20, ja. Ich habe die Börse komplett mit dem Casino verwechselt, aber bin halt dann trotzdem in der Phase in den Finanzjournalismus reingerutscht und habe dann wirklich viel, viel gelernt. Und habe halt auch gesehen, wow, du hast eigentlich alles falsch gemacht. Ein paar Mal Glück gehabt, wie mit einer Amazon oder AOL, aber das war nicht mehr als Glück, ganz ehrlich. Und bei vielen anderen Sachen eben alles falsch gemacht.
Wie war das bei dir, Tobi?
Ich bin nicht mit 200.000 aus dem Studium raus, sondern mit 100.000. Und die waren im Jahr Anfang 2002 waren die relativ stark reduziert und ich war bei minus 40.000 Mark, auf der EK-Betrachtung, weil neben dem Aktienkursrückgang, der einigermaßen, also den fand ich gar nicht so schlimm, hatte ich in der Tat auch wie du eine vorbörsliche Beteiligung bei einem kleinen Internetunternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, nämlich der Getrix AG. Und die ging nun dummerweise auch noch in die Insolvenz. Das hat mich zwar da nicht betroffen, weil ich quasi direkt den Anschlussjob auch dort gefunden habe, weil ich ja seit Anfang 2000 dort auch gearbeitet habe. Aber die Beteiligung war eben wertlos und war dann weg. Und ich hing so Anfang 2002 mit 40.000 Minus da und habe mich dann bis Ende 2003 da wieder berappelt. Und seitdem, also so im Umfeld meines 30. Geburtstags, massiv auf eine vernünftige Allokation geachtet.
Also ich muss sagen, ich war froh, dass ich damals wirklich keine Lust hatte, dass ich irgendwie so ein bisschen ausgebrannt war und einfach das Geld, was ich dann verdient hatte, da liegen gelassen habe.
Hatte ich auch ein bisschen Glück? Also vielleicht
das. Natürlich.
Auch, ne? Weil
natürlich.
Bei mir war es mit Wien.
Nein,
ne?
Also bei mir war das immer so im Leben, auch an der Börse, auch später unternehmerisch in den entscheidenden Phasen würde ich nie sagen, das habe ich verdient, weil ich so besonders gut war, weil ich besonders fleißig war, sondern das war immer das notwendige Quäntchen Glück. Und da bin ich dem Schicksal sehr, sehr dankbar. Da sollte man sich selber auch nicht jetzt irgendwie für irgendwas auf die Schulter klopfen. Man hat das irgendwie geahnt oder sowas. Ja, einen Scheißdreck habe ich geahnt, ja. Null habe ich geahnt, sondern ich war dann einfach zu müde. Und ansonsten, wenn ich am Markt gewesen wäre, hätte ich sicherlich genauso wie viele andere so 2001 spätestens gesagt, boah, Also diese geilen Firmen von damals, die kannst du jetzt mit 50%, 60%, 70% Discount einsammeln.
Ja, für nie in ein fallendes Messer. Wir hatten das Thema schon mal, erinnert euch, mit dem Riesenmesser im...
Genau. Aber damals, da habe ich doch damals nicht dran gedacht. Und das leitet über zu einer Frage, Uwe, die ich dir zunächst mal ganz gerne zuspielen würde, aber die eigentlich für uns alle relevant ist, nämlich die Kollegen von Börsenbunch. Nee, das war gar nicht, das war Roman fragt, war das Ganze damals wirklich pure Gier oder hat man wirklich dran geglaubt? Uwe, was würdest du sagen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, aber es war natürlich auch die Gier. Und gerade wenn man jung ist, und ich glaube, wir kennen das sehr gut. Also wenn ich an IPO-Partys denke, wo ich dabei war, wenn man in den Trader-Sachen aktiv war. Wir hatten damals Daytrading-Foren. Wir waren damals bei Wall Street Online aktiv. Wir hatten damals mit Nogati, liebe Grüße, hatten wir unsere eigenen Partys einmal im Jahr, wo wir uns abgefeiert haben, was für coole Säue wir waren. Wir waren gierig. Es war immer dieser Tanz auf den Vulkan beziehungsweise auf der Rasierklinge, aber man hat immer gedacht, es geht schon gut. Und es ist bei den meisten auch relativ gut gegangen. Ich betone relativ. Man hat zwar Verluste gemacht. Ich würde mal sagen, ich habe mein Depot so um knapp 60% geschrottet, hatte aber dann das Glück, meinen jetzigen Geschäftspartner bei meiner GmbH kennengelernt zu haben. Und der hat mir von Peter Lynch das Buch geschenkt. Und in einem Moment, wo ich dann etwas mehr Zeit hatte, weil irgendwie nichts mehr ging, habe ich das dann eben durchgearbeitet. Und dann hast du eben, wenn du etwas total Verrücktes, wenn du mal Bilanzen dir anguckst, ich weiß, total verrückt. Damals habe ich ja auch gedacht, das funktioniert nicht. Und im Gegensatz zu mir hat der damals sehr früh schon Bijou Brigitte kennengelernt. Und den Langfristchart kann sich jeder gerne mal angucken, was da draus geworden ist. Und für die ganz Jungen unter euch, damals konntest du das dann sogar, wenn du es über ein Jahr gehalten hast, steuerfrei den Verkauf realisieren. Ja, ihr hört richtig, liebe Jungs und Mädels. Es gab Zeiten, wenn du über ein Jahr gehalten hast, davor 6 Monate, dann konntest du steuerfreie Börsengewinne haben. Klingt wie ein Märchen. War aber so. Und das war
eben ja, es
so.
Gab, du hast auch sehr viele Sachen beim neuen Markt. Es gab tatsächlich dieses Incentive für Langfristanleger. Ja, der Staat war der Meinung, wenn jemand nicht kurzfristig spekuliert, sondern langfristig Aktien hält, dann soll man ihn belohnen.
Aber das ist ja gar nicht langfristig eigentlich. Aber langfristig ist für mich 10 und mehr Jahre. Deswegen habe ich es natürlich geliebt, aber ich habe es im Nachhinein, verstehe ich es eigentlich nicht, weil das hat ja nichts mit langfristig zu tun. Ne? Ich fände es heute schön, wenn sie sagen würde, alles, was du 10 Jahre hältst, kannst du steuerfrei verkaufen. Super für langfristigen Vermögensaufbau, für Altersvorsorge, aber so
hat es wenig Sinn damals gemacht. Für mich war langfristig eine Woche. Das war langfristig.
Ja, das ging ja damals ja auch.
Sagen, kurzfristig war dann, also Daytrading
durfte das Langfristinvestment war doch dann das schlechte Kurzfristinvestment, ne? Man wollte einen schnellen Deal machen, man wollte schnell irgendwo was abgreifen und wenn das nicht geklappt hat, dann hat man gesagt, halt langfristig. Ja.
Und wenn ich es nicht mehr handeln kann, sehe ich es als Investment an.
Auch schön. Aber ich finde, wir haben doch alle in der Zeit, ich habe auch so einen Kommentar gerade im Chat gelesen, wirklich gelernt, also nicht nur, dass Risikostreuung wichtig ist und man einfach mal wissen sollte, was man tut, auch immer gut, sondern dass man auch Langweiler im Depot irgendwann mal zu schätzen weiß. Langweilig, aber stabil und eben nicht immer nur auf Startups und den nächsten Börsengang zu setzen, sondern eben ja auch mal ein bisschen Brot- und Butter-Aktien reinzupacken.
Also Diversifikation ist sicherlich auch ein Learning aus dieser Zeit. Was hast du noch so an Learnings mitgenommen, Jessica? Für dich und für deine Strategie. Weil du hast doch mal so ein Posting gemacht auf Instagram von der Zockerin zur Investorin, sozusagen deine Geschichte. Was gab es da noch an Themen, die dir wichtig wurden plötzlich?
Also das ist vor allen Dingen, langfristig zu investieren, eine klare Strategie zu haben. Ich hatte überhaupt keine, ehrlich gesagt, weil ich habe ja einfach nur gezockt. Das war ja wie Spielbank, ne? Ich nehme jetzt mal die und dann mal die. Und ich habe halt irgendwie eben auch dieses, eine Strategie haben und ihr treu sein. Das hat aber alles noch ein bisschen gedauert. Ich habe so im nächsten Crash dann 2008, 2009 auch noch mal ein bisschen geblutet, aber munter nachgekauft. Das war ganz fein. Aber auch da hatte ich noch nicht eine wirklich feste Strategie. Da war das irgendwie so breite Risikostreuung, langfristig möglichst viele Aktien, mehr Strategie, als ich vorher hatte. Mittlerweile habe ich wirklich eine ganz, ganz klar strukturierte Strategie, die ich einmal im Jahr überprüfe, wo ich regelmäßiges Rebalancing dann auch mache. Und dass ich einfach die Nerven bewahre und mich von solchen ruckeligen Phasen nicht völlig verrückt machen lasse. Auch nicht, wenn es jetzt mal ein paar Prozentpunkte runtergeht. Und selbst wenn es einen Crash geben sollte, was ich eigentlich nicht glaube im Moment, dann würde ich den zum Nachkaufen eher nutzen und nicht panisch werden und meine Strategie über Bord schmeißen. Und das war aber damals zu Zeiten des neuen Marktes alles ganz anders. Ich habe mich von jeder Emotion in alle Richtungen mitreißen lassen.
Also da kommen wir natürlich gleich auch noch drauf, weil die Frage jetzt auch mehrfach im Chat war, wo sind eigentlich die Parallelen zwischen unserer heutigen Börsensituation und dem, was wir damals am neuen Markt gesehen haben. Aber vielleicht erstmal noch zu den übergeordneten Learnings und wie das die Art und Weise verändert hat, wie wir investieren. Uwe, was hat sich da bei dir getan?
Ich versuche mittlerweile sogar komische Aktien zu kaufen, die Dividende zahlen. Das ist total verrückt. Ich habe nicht mehr so viele unterschiedliche Aktien, außer jetzt in meinem HV-Depot. Ich glaube aber immer noch, dass wenn ich Geschäftsberichte lese, dass mir das doch weiterhelfen kann. Das ist total verrückt. Ich besuche mehr Konferenzen, um mich weiterzubilden mit den Firmen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernessenz. Und was wir natürlich 2002 hier in Düsseldorf gemacht haben, wir haben uns dann zusammengesetzt und einen Börsenstammtisch gegründet. Und das waren gerade die Anfangsjahre, war das auch nicht einfach, Leute zu finden, die eine Aktie länger als eine halbe Stunde handeln. Aber es funktioniert. Also unseren Börsenstammtisch gibt es immer noch. Und ich glaube, du musst dich einfach bewegen oder wie ich es immer schon sage, du musst flexibel wie Bambus sein, aber nie brechen. Wichtig ist eben, dass du deine Fehler erkennst und daraus lernst, weil der schlimmste Fehler, den einer bei uns damals gemacht hat, der hat mit dem neuen Markt sehr viel Geld verdient und musste auch viele Steuern zahlen und damit, wo er viel Verlust gemacht hat, die Sachen hat er über ein Jahr behalten und konnte den Verlust nicht mehr geltend machen. Und dieser Mensch hat dann sein gesamtes Depot. Tobias, da hast du recht, aber es hieß immer so schön, jetzt wird alles besser. Das kennst du doch auch noch, den Spruch. Also jetzt.
Ja, glaubt man ja auch immer dran, wenn es so kracht. Man glaubt ja auch immer, morgen wird es wieder besser und vielleicht nachkaufen und Einstiegskurse verringern und so weiter. Man ist ja irgendwie völlig verblendet, wenn das so anfängt zu ruckeln. Und ich glaube, also das war, was ich vorhin auch meinte, mit der erste Crash ist der schlimmste. Da weiß man überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Und ich habe heute eben wirklich eine klare Strategie und ich habe auch Regeln für Zeiten, wenn es mal ruckelt und wenn es mal stärker zurückgeht, was ich dann tue. Und ich lasse mich ganz bestimmt nicht verrückt machen.
Das ist ja, glaube ich, eine Sache, die sich jetzt bei Jessica und auch bei Uwe herauskristallisiert hat. Dieses Reflektive, ja, wirklich darüber nachzudenken, was man macht und das auch durchaus festzuhalten. Ja, also Jessica, du machst ja das mit dem Verschriftlichen sehr ausführlich, nicht nur im Notizbuch. Ja, also für diejenigen, die uns nicht nur hören, sondern auch zusehen, hinter Jessica die Bücherwand, die ist überwiegend bestückt mit Büchern, die Jessica tatsächlich selber geschrieben hat. Aber also ich sehe da irgendwie, dass das eine, damit sie sich keinen Millionär angeln muss und dann die Börsenweisheiten. Also da ist schon Nummer 7, Nummer 8. Woran bist du gerade?
Nummer 8 ist in Arbeit. Es wird nochmal ein Buch über Börsenpsychologie, weil das ist ein Thema, was mich extrem, was ja heute auch passt, umtreibt. Das ist wirklich schon ganz gut, wenn man weiß, was mit einem selber passiert und in einem selber, wenn es mal wieder kracht. Mir hat das im Corona-Crash extrem geholfen, dass ich eine klare Strategie hatte, klare Regeln.
Und dass du die nicht nur im Kopf hast, dass du die aufgeschrieben hast. Ja. Und auch Uwe hat ja eben nochmal erwähnt, die Konferenzen, er beschäftigt sich mit den Firmen, Geschäftsberichte, er macht Notizen. Ich weiß das von Uwe, dass er sehr gerne auch Unterlagen in den Konferenzen auf Papier wirklich bekommt, damit man in die Präsentation was reinschreiben kann, damit man, dass er das sammelt, dass man am Ende wirklich auch, wenn man Investment Case gemacht hat, sich das nochmal vergegenwärtigen kann. Worin hat der Case eigentlich gelegen? Das ist also für mich ein Learning nicht aus dem neuen Markt gewesen, aber später, als ich angefangen habe, wo es für mich dann auch wirklich relevant war, Geld anzulegen nach meinem Unternehmensverkauf, Entscheidungen wirklich aufzuschreiben. Und zwar wirklich in Schriftform und nicht nur irgendwie so schnell hingerotzt, sondern allein dieses Hinschreiben, dieses Verbalisieren ist ja ein wunderbarer Anlass, nochmal über alles nachzudenken. Ja, auf jeden Fall. Ja? Also wenn du dann irgendwie so eine Aktienidee in Anführungszeichen hast und du versuchst das mal kurz in einen kleinen Stichpunktetext zu schreiben, ja, und du merkst schon beim Schreiben, dass das irgendwie gar nicht plausibel ist, ja, dann ist das eine wirklich gute Selbstreflexion, eine wirklich gute Kontrolle und man kann das gleich schon wegschmeißen, wenn man merkt, okay, also da über habe ich doch niemals eine Conviction oder wie du das sagtest, Jessica, das passt niemals in dieses Regelwerk hinein.
Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt gemerkt, in dem Corona-Crash, ich habe natürlich die komplette Zeit als Journalistin drüber berichtet, mehrmals am Tag für diverse Kanäle. Und ich wusste logischerweise, was da in meinem langfristigen Depot bei 80% Aktienquote gerade passiert. Da braucht man sich ja nicht lange Gedanken zu machen. Das war ein Gemetzel. Ich habe aber nicht reingeguckt, weil ich dachte, die schlechte Laune brauchst du jetzt zusätzlich nicht auch noch. Du investierst ja langfristig. Aber irgendwann habe ich gedacht, naja, aber deine Regel ist ja, in solchen Phasen nachzukaufen, wenn Geld auf dem Anlagekonto liegt. Und da lag ziemlich viel. Und dann habe ich nach 3 Wochen Corona-Crash mit einer 5-stelligen Summe nachgekauft. Und dann ging das eine Woche wie ein fallendes Messer weiter runter. Ich hatte so schlechte Laune. Und ich habe auch abends des Öfteren mal mit einem Bier auf der Couch gesessen und habe gedacht, verdammt, was hast du getan? Und dann drehte das Ganze. Okay, das ist natürlich ein geiles Timing gewesen. Das kann man nicht wissen vorher, das ist so. Aber ich habe mich stur an meine Regeln gehalten. Und ich finde, das macht einen gewissen Sinn.
Und die 5 Tage musste man aber auch erstmal aushalten.
Ja, das ist aber wahr. Und da geht es einem auch nicht gut. Auch wenn man trotzdem die Regel hat und sie aufgeschrieben hat und sich nur an das hält, was da steht. Es ist so. Also Emotionen ausschalten geht nicht.
Wobei die bessere Geschichte dazu, muss ich immer wieder dran denken, 5 Tage, Jessica, ist schon mal ein gutes Durchhalten. Aber bei dir war es ja noch mal ein bisschen anders. Du bist ja Ende 2008 im Zuge dieser ganzen letztmaligen Möglichkeit, steuerfrei zu investieren. Und wir haben das ja an verschiedenen Abenden schon mal thematisiert in den Runden, wo du volle Kanne auf den Sack bekommen hast vom Markt und wo du deutlich 2-stellig prozentuale Minus, also ich glaube 30%
das war, am Ende waren das 40%, die ich Ende 2008 im Minus war. Ja, also das war ungefähr, ja, ich glaube 40%.
Ich würde sagen, es war März 2009.
Genau. Also erstmal 2008 war das erste, dass ich im gesamten Jahr 2008 damals Geld investiert habe in die Finanzkrise herein. Mhm. Ja, und das ist halt am Jahresende. Es war von Monat zu Monat, ne, habe ich also in diesen fallenden Markt hineingekauft. Es wurde immer weniger, so 5-10% pro Monat weniger. Tolle Sache. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es aber ja, dieser Steuerstichtag, fein. Und dann ging es halt nochmal 20-25% runter bis zum März 2009. Und da war halt nochmal. Und da war es mir dann irgendwann egal. Und da weiß ich noch, da hatte ich, das ist jetzt nicht neuer Markt, aber das war dann ein purer Fatalismus. Da saß ich irgendwie in Frankfurt mit meinem Freund Martin in so einem Café. Und es war gerade wieder alles Mist und nur schlechte Nachrichten. Da habe ich gedacht, mein Gott, irgendwann muss das doch mal drehen. Ich kaufe jetzt mal ein Turbo auf die Allianz. Komm, hier, Hebel 3, einfach so spaßeshalber, ja. Und dann kam irgendwie der Citigroup-Chef damals und hat gesagt, also wir sehen so Anzeichen einer Recovery. Und plötzlich ging das hoch, ja. Und 3, 4, 5 Tage in Folge hoch. Und ich meine, mein Turbo hatte sich verdoppelt. Dann habe ich gedacht, na gut, also komm, ein bisschen Spaßgeld in diesen Phasen kann man auch machen. Und haben dann verkauft. Also ich hätte natürlich den Allianz Turbo bis heute halten sollen, aber hätte Fahrradkette. Ne? Ansonsten, was so persönliche Erfahrungen angeht, wenn ihr da spezielle Fragen habt oder auch ansonsten spezielle Fragen zu einzelnen Werten, zu einzelnen Geschichten am neuen Markt und natürlich auch zu den Parallelen zu heute. Also die Community Box ist offen. Ihr könnt gerne eure Fragen jetzt schon stellen und wir werden uns jetzt gleich mal so ein bisschen da durcharbeiten.
Eine Frage beantworten, die mehrfach kam, oder einen Kommentar bitte.
Ja, aber natürlich,
liebe Wir hatten Jessica. Nämlich jetzt mehrfach das fallende Messer in den Kommentaren und ich liebe ja auch Börsenweisheiten. Und ich finde, das ist schon richtig, dieses niemals in ein fallendes Messer greifen. Das Problem ist, wir wissen nie, ist es ein fallendes Messer, ist es ein Rücksetzer, wann liegt es unten und so weiter. Das ist bei Einzelaktien, finde ich, das extrem schwer. Und deswegen ist bei mir dann zum Beispiel dieses Nachkaufen und diese festen Regeln, das bezieht sich auf breit gestreute Investments, also in der Regel sind es ETFs oder Fonds. Ich würde das in so einer wilden Crashphase bei Einzelaktien nur sehr selektiv tun und meine Strategie jetzt, meine Meinung, und ich würde es auch nur im Spielgelddepot tun. Ich habe immer beides, so ein langfristiges, breit gestreut, nie bereut, und das Spielgelddepot.
Jessica, es wäre doch mal total gut, wenn es jemanden geben würde, der ein Buch über Börsenweisheiten schreiben würde, oder?
Ja, total. Fände ich auch richtig wichtig.
Ja, und das kann man bei Amazon finden. Du könntest es auch einfach in der nächsten
kurzen... Du könntest mal kurz nach hinten greifen.
Du könntest einfach mal hinter dich greifen und einfach mal...
Ich weiß gar nicht, wie ich das kriege.
Ich habe es gestern im Büro nämlich bei mir einsortiert. Also in dem nächsten Ding stehen du und Jessica direkt nebeneinander. Ja. Mit den Büchern.
Also nur dass Jessica für ihre Bücher halt viel Platz braucht und das bei mir leider nicht der Fall ist. Ansonsten, Jessica, wenn du nicht unter der Flut deiner Bücher, oh ja, Sell in May and Go Away
und Teil 2
und Hin und Her macht also Taschen leer. Genau. Also wir müssen als Deko hier im Studio sicherlich nochmal irgendwie ein solches Buch aufstellen.
Meine Deko liegt jetzt auf dem Boden.
Jessica, eine Frage, weil ich gerade sehe, die Lisa fragt nochmal nach, wie war das eigentlich damals im Studium? Hat man da unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen gesprochen so und die Depots verglichen? Oder waren die bei dir nicht alle so im Börsenfieber?
Also ich war vor allen Dingen im Austausch mit meiner Mutter und mit meinen Ziehbrüdern, mit denen ich null verwandt bin, aber die haben auch so ein bisschen was gemacht. Aber im Freundeskreis eher weniger, und wenn, dann waren es immer die Jungs und die Mädels immer so, boah, lass mich in Ruhe mit deinen Aktien und deiner Zockerei. Ja. Und ich engagiere mich ja heute auch viel für Female Finance. Und es sind immer noch dicke Bretter, also das waren damals schon auch eher der männliche Freundeskreis, der da kräftig unterwegs war, aber nicht so extrem wie ich, wenn ich ehrlich bin.
Na, immerhin, die Börsenlady. Hast du irgendwie damals so Kommilitonen gehabt, die eifrig an der Börse waren?
Ja, also wir waren Studiengang BWL mit Schwerpunkt Banken.
Ah, ich habe übrigens Geschichte, Politik studiert, vielleicht lag es auch daran.
Keine Sprüche.
Du, kochen und backen. So.
Und da
habe ich jetzt gesagt.
Und da war es eben so, dass wir natürlich über Börse gesprochen haben. Also das war schon ein Thema. Gerade in der Zeit, logisch.
Ja, und das ist ja heute auch wieder so. Was ja eigentlich schön ist, dass das wiedergekommen ist.
Aber es ist anders wiedergekommen, und das muss man schon mal auseinandersetzen. Es ist nicht mehr diese kurzfristige Hektik und sondern es geht schon darum, dass man sich wirklich partiell über ETFs unterhält. Ist
und
die Technologielastigkeit
zu
hoch? Was gibt's da alles? Was ist bei den Neuheiten wirklich zu empfehlen und was ist möglicherweise nur ein Trendprodukt gerade? Also das ist definitiv anders als vor 25 Jahren und auch anders als vor 15 Jahren.
Ich habe gerade mal auf den Monitor geguckt und da hat einer ziemlich so den Kopf hin und her geneigt. Und das war nicht ich, sondern das war in Monheim, der Uwe. Du bist da nicht ganz so auf der Linie, oder?
Also ich glaube, es wird immer noch sehr viel gezockt. Und gerade in den Corona-Zeiten kann ich jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern, dass bei meinem Lieblingspizzeria hier im Dorf die Pizzataxifahrer nicht mehr Bock hatten auf normale Aktien, sondern die haben mit Kryptos angefangen. Und ich sag mal so, der aktive Trader, der viel machen will, der sucht sich die Märkte mit der meisten Liquidität. Und momentan hast du mehr Liquidität zum Zocken in den Kryptos. Oder wenn du wirklich hardcore drauf bist im Future selber. Nur der Future hat sich ja in Deutschland nie durchgesetzt und wird ja auch vom Staat dermaßen reguliert, dass man selber den Future nicht mehr handeln kann. Wir kriegen dann eher so, jetzt muss ich nett sein, damit ich keine Lobby verprelle. Aber alles, was mit Optionsscheinen zu tun hat, ich würde mal sagen, 95% von denen kannst du locker streichen, weil da verdient nur der Emittent.
Ja, immerhin, dann kann man Bankaktien kaufen, ne? Dann kann man sich auch ein bisschen daran beteiligen. Aber wir merken schon, wir kommen so ein bisschen jetzt in diese Vibes rein, die ja auch von einigen hier abgefragt werden. Ja, die Lage von heute in irgendeiner Weise vergleichbar mit dem Aktienmarkt von damals. Haben wir jetzt nach der Dotcom-Bubble eine KI-Bubble, steht uns dasselbe bevor, was wir damals gesehen haben? Absturz an der Nasdaq um über 80%, ja, was anderthalb Jahrzehnte gedauert hat, bis der Nasdaq 100 sich davon wieder erholt. Sehen wir heute vielleicht, naja, nicht den direkten Anfang, aber ein gutes Stück auf dem Weg nach unten mit Nasdaq minus 4%, oder sind wir nicht alle ein bisschen verwöhnt einfach aus den letzten Monaten, aus den letzten 15 Monaten, wo es ja nicht einmal im S&P 500 eine Korrektur gegeben hatte. Also seit Herbst 2023 haben wir niemals mehr 10% Rücksetzer von einem Allzeithoch gesehen. Wie seht ihr das? Sind das Parallelen, die wir da haben? Ist der KI-Boom zu vergleichen mit dem Dotcom-Crash, oder gibt es fulminante Unterschiede? Jessica?
Also ich sehe die Parallelen eher, wie wir es ja gerade schon hatten, an den Kryptomärkten, wo so extrem gezockt wird und wahrscheinlich nur oder eigentlich nur heiße Luft dahinter ist. Der Vergleich neuer Markt zur heutigen Nasdaq und auch Tech-Werten, die an anderen Börsen notiert sind, das kann man nicht vergleichen. Also damals am neuen Markt hat ja kaum ein Unternehmen Geld verdient. Dann hatten wir noch genug Unternehmen, die ihre Umsätze auch noch erfunden hatten. Also das waren schon auch ganz, ganz andere Bewertungen damals. Das war ganz viel heiße Luft. Und heute haben wir eben diese Plattformökonomie, die unsere glorreichen Sieben, Magnificent Seven, mittlerweile kann ich es aussprechen, habe ich jetzt ein Jahr lang geübt. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Klar ist da einiges ein bisschen heiß gelaufen. Ja, genau wie du sagtest, anderthalb Jahre lang hatten wir eigentlich keine Rücksetzer mehr. Bestimmt ist mal wieder eine Korrektur überfällig. Vielleicht ist auch Trump jetzt so ein mit seinem ewigen Hin und Her, mit seinen Strafzöllen und was kommt nicht, was wird nochmal nachverhandelt, ist vielleicht auch so ein bisschen der willkommene Anlass für viele, mal ein paar Gewinne rauszunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen ruckelt die nächsten Wochen und Monate. Ich kann mir auch eine stärkere Korrektur vorstellen, aber ich sehe definitiv keinen Crash, dass da vielleicht ein einzelnes Unternehmen, was bei KI ganz weit vorne sich wägt, vor die Wand fährt. Das ist, glaube ich, ganz normal in einem Wirtschaftskreislauf, aber die Blase sehe ich nicht.
Also ich muss sagen, du hast gerade so diese Zahlen erwähnt, der Plattformökonomie, und das scheint mir nochmal sehr, sehr wichtig zu sein, dass man da auch nochmal darauf hinweist. Nicht nur bei diesen kleinen Unternehmen, sondern auch bei den großen Unternehmen haben wir schon fundamentale Unterschiede. Vor 25 Jahren war das wertvollste Unternehmen der Welt für eine kurze Zeit Cisco. Die gibt's tatsächlich immer noch. Cisco war auf dem Hochpunkt 570 Milliarden Dollar wert. Das ist jetzt heute so nichts, was einen so aus den Klotschen haut. Das ist ein Sechstel von Apple. Das ist ungefähr zweimal Intuitive Surgical. Ja, also irgendwie gar nicht so viel. Damals reicht es immerhin für das wertvollste Unternehmen der Welt. Der Netzwerkausrüster, auch so dieses Thema Schaufelaktien.
Schaufel und Gold, musste ich auch gerade dran denken.
Man wusste nicht so wirklich, wie das mit diesem Internet ist, aber das ist auf jeden Fall ein Riesending. Ja. Wer da jetzt Geld verdienen wird, ob das jetzt Lycos ist oder Yahoo, Lycos war übrigens auch mal eine Suchmaschine, ja, war damals so cool wie heute Google, ja. Wusste man nicht, aber man wusste, das Internet wird ein Riesending und man braucht dafür diese ganzen Router und diese Netzwerktechnologie. Also Cisco hat man hochgekauft, und das war halt dann auch wirklich so ein Proven Technology Leader, wie das CNN damals formuliert hat. Und 570 Milliarden Dollar Bewertung für damals einen Umsatz von, Achtung, 18,9 Milliarden Dollar. Und noch was Gutes, die hatten nicht nur Umsätze, sondern Cisco hatte sogar Gewinne, 2,7 Milliarden Dollar.
Das schon mal so für sich genommen ganz geil. Also muss man sich einfach mal reinziehen. Ne? Also ich meine, 18 Milliarden Umsatz, 2,7 Milliarden Gewinn,
also
einfach
mal
15% Nettomarge.
Nein, also keine Pommesbude. Also ich meine, es gab ja viele Unternehmen am neuen Markt, die weniger Umsatz gemacht haben
oder gar
als eine durchschnittliche Pommesbude. Okay. Ja, also mit dem Imbiss hättest du mehr verdienen müssen. Das muss ich sagen, habe ich damals in der Internetagentur, habe ich das
Imbiss mal... hast du auch mehr verdient.
Ich habe das damals in der Internetagentur, habe ich das irgendwann mal gesagt. Irgendwann habe ich gesagt, Leute, wenn wir so weitermachen, dann können wir diesen ganzen Internetkram lassen, dann stellen wir uns auf die Maria-Hilfer-Straße und verkaufen Würste. Ja, das fanden sie nicht so lustig, das war irgendwie so respektlos. Aber das war das Ding. Nur, wenn wir jetzt die Relation sehen, 570 Milliarden Dollar bei Cisco und dann 18,9 Milliarden Umsatz, ne, dann ist das eben ein Umsatzmultiple von 27 und 2,7 Milliarden Gewinn. Naja, der Börsenwert war halt 185 Mal höher. Und da sehen wir halt schon, alleine wenn wir uns dieses Schwergewicht anschauen, das waren ganz andere Relationen als heute bei den Max-7-Werten. Denn wir haben heute vielleicht mal irgendwo das Thema, ja, KGV 30, 40, Tesla ist sicherlich nochmal ein Sonderfall. Ja,
die kommen ja gerade.
Der wird ja auch gerade kräftig zurechtgestürzt. Die Trump-Rally ist abverkauft mit dem heutigen Tag. Ja, ist wieder unter dem Kursniveau vor Trumps Wahlsieg. Aber allein diese Relationen zeigen, das war damals zumindest bei den Schwergewichten was anderes. Was wir heute, glaube ich, schon haben, sind so Bläschen. Ne? Nicht die große Blase, aber so einzelne Bläschen in so Space-Werten. Dann laufen mal irgendwelche Satellitenwerte. Dann natürlich KI, Software, irgendwas Hochspezielles, das wird dann mal so durchs Dorf getrieben. Aber es ist nicht so diese allgemeine Besoffenheit. Bei dieser Krypto-Geschichte, da frage ich mich manchmal bei diesen Meme-Coins, ist es nicht einfach so, dass früher Leute im Hinterzimmer gezockt haben und heute diesen Zockertrieb halt digital irgendwie viel mehr ausleben können und das ist deswegen vielleicht gar nicht so das große Bubble-Ding ist, zu dem wir Boomer es gerne verklären?
Kann gut sein, aber was ich wirklich schräg finde, ich habe das ich war früher beim Handelsblatt bis vor 6, 7 Jahren und ich habe da so ein paar Leute um mich rum gehabt, die haben immer gesagt, nee, Aktien, lass mich damit in Ruhe, das ist mir viel zu gefährlich und nee, mache ich nicht. Und als diese Krypto-Geschichte losging, waren die alle in Kryptos aktiv, wo ich nur gedacht habe, ja, habt ihr noch nicht mehr alle. Entschuldigung, falls jetzt jemand zuhört, aber weil ich gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein. In solides Unternehmen wollt ihr nicht investieren, langfristig, aber jetzt mal richtig zocken mit Kryptos. Ja, okay.
Uwe, nochmal an dich die Frage. Wie schätzt du das heute ein, so von den Bewertungen? Geschichte wiederholt sich oder sie reimt sich nur oder alles Quatsch, jede Phase steht für sich?
Also Börsenbunch und du habt es ja gerade nochmal gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und wir haben schon Parallelen zu den 20er Jahren ein paar. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Wirtschaftskrise kriegen, nein, aber auch damals hatten wir politische unstabile Sachen, wir hatten sehr viele Schulden und wir hatten einen Markt, der teilweise heiß gelaufen ist. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben. Was mir momentan Sorge bereitet, ist die hohe Verschuldung. Weil man hat sich jetzt praktisch jetzt auch wieder, wenn ich uns in Deutschland sehe und auch in der EU, dass wir immer neue Schulden aufbauen. Und irgendwann müssen wir, das ist total verrückt, Schulden auch mal zurückzahlen. Oder man muss eben was streichen oder wo Steuern drauf tun. Und das macht mir etwas Sorgen. Ich bin aber davon überzeugt, und das ist sehr wahrscheinlich auch meine Altersmilde, dass wenn du solide Firmen kaufst, wovon du langfristig überzeugt bist und die verrückterweise sogar Dividende zahlen, dann ist es sehr interessant. Und damit kann ich auch sehr gut schlafen. Ich mache ja daneben auch meine Sondersituation mit Übernahmen und das sind ja auch praktisch Themen, die lange brauchen. Allerdings, und da merkt man immer noch den Wertpapierhändler, ich kann nicht weg. Ich mache auch immer noch Swing Trading, das ist praktisch kein Day Trading. Ich sag mal, Swing Trading ist Day Trading für alte Menschen. Also ich achte jetzt eher auf 2, 3 Tage oder vielleicht mal eine Woche anstatt im Sekundentakt. Aber ich glaube einfach, man muss genau aufpassen, was man kauft und wie hoch der prozentuale Anteil ist. Und ganz wichtig, und das schadet nie, schaut euch die Bilanz und den Cashflow an. Weil wenn ihr sagt, ich habe jetzt etwas gefunden, das finde ich interessant, vielleicht die neue KI-Perle aus der inneren Mongolei. Wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht es, aber nehmt nur einen Prozentsatz, der euch nicht wehtut. Und es heißt nicht umsonst, first cut is the cheapest. Ihr müsst immer wieder daran denken, und das sage ich auch gerne, wenn ihr 50% verliert, müsst ihr 100% gewinnen, um plus minus null zu sein. Und jetzt kann jeder von euch mal in sich gehen, wie viele Verlierer man im Depot hat und wie oft jeder von euch 100% gemacht hat mit Aktien. Ich gönne es von euch jeden. Ich hoffe, dass ihr alle nur 1000%, also die 10-Bagger im Depot habt. ich kann aus meiner Erfahrung sagen, eben durch das Depot, was ihr ja auch kennt, wo ich eben für die Hauptversammlung habe, wenn ich da bei einigen Sachen mehr als nur die eine Aktie habe, hätte ich sehr, sehr viele Ten-Baggers, aber ich habe auch so viele Dinger, die voll gegen die Grütze gelaufen sind. Und deshalb tut euch selber den Gefallen und achtet immer darauf, wie die Bilanz aussieht und passt drauf auf und fahrt zur Hauptversammlung und stellt die Fragen aller Fragen auch an den Vorstand, weil das kann man echt nur sagen. Es ist wichtig, mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Und wenn euch das alles zu viel ist, denkt über eine Beteiligungsgesellschaft, über einen ETF oder einen Fonds nach, dann macht es ein anderer und dann könnt ihr den anmeckern, wenn er nicht so gut ist.
Uwe, das hat ja schon fast ja so Schlusswortcharakter, dabei sind wir ja noch gar nicht am Ende, aber vielen Dank, das war eine schöne Zusammenfassung. Tobias, du bist ja nun so ein Meister der Kennzahlen, hast du in deiner Diplomarbeit auch gezeigt, hast das für den neuen Markt damals, Bewertungskennzahlen analysiert. Aus deiner Sicht, sind wir heute bei einem Reim der Situation 25 Jahre zuvor oder ist es doch ein bisschen mehr?
Also in den USA auf jeden Fall. In den USA sind wir auf jeden Fall bei diesem Reim. Wenn man sich vergegenwärtigt, wo die Märkte im Moment beim Kursgewinnverhältnis notieren, das ist ein 25er KGV beim S&P. Dem aber mittlerweile auch wieder ganz, ganz ordentliche Zinsen gegenüberstehen. Und man muss ja immer eins berücksichtigen. Wenn man auch wieder den sicheren Zins bekommt, dann ist man als Aktionär eigentlich in der Situation, dass man sagt, ich möchte mehr haben. Ich möchte mehr haben, als ich beim langfristig sicheren Zins in den USA, der ungefähr bei 4%, 4,5%, liegt er bei 4%, liegt er bei 4,5%, irgendwie so in dem Bereich, ist er auf jeden Fall 4,25 im Moment gerade. Den möchte man ja haben und damit habe ich natürlich auch eine andere Bedrohungssituation. Weil wenn ich auf 4,25 zum Beispiel einen Renditeaufschlag haben will von 4%, dann sind wir eben schon bei 8. Und bei 8% Verzinsung, die ich dann für diese Unsicherheit einer unternehmerischen Beteiligung, für die höhere Volatilität von Aktien und von Unternehmensbeteiligung haben will, muss ich eben einfach sagen, dafür ist das KGV im Moment zu hoch und die US-amerikanischen Märkte, die US-amerikanischen Unternehmen, alte Platte, die notieren eben auf historisch gesehen Höchstständen. Die Unternehmen liegen bei Rekordumsätzen, was ihnen im Moment zunehmend erschwert wird. Laufen auf Rekordmargen, die ihnen im Moment durch die Politik zunehmend erschwert werden. Also wenn man nicht gerade im Rüstungsbereich engagiert ist, würde ich mal sagen, die ein oder andere Skepsis ist da angebracht. Und auch dazu gibt es ja Sendungen, die wir gemacht haben, nämlich es sei an die 200-Tage-Linie erinnert, die der Nasdaq und die der S&P 500 jetzt anfängt, gerade von unten zu betrachten. Und dazu kann sich ja im Zweifelsfall jeder nochmal schlau machen und da die entsprechenden Sendungen nachgucken und eventuell auch das eigene Depot, das ist hier noch gar nicht gefallen, das Depot einfach mal absichern.
Ja, sicherst du ab?
Naja, also ab jetzt sind ja die Kennzahlen so, dass ich es mir angucken muss, also weil mit dem heutigen Tag ist es dann eben einfach so, dass wir darunter schließen werden. Das hat sich in den letzten Tagen angedeutet, also von daher ist es bei mir so, S&P 500 unter 200-Tage-Linie heißt für mich Hälfte des Depots absichern.
Ja, also zumindest damals am neuen Markt hätte sich das gelohnt abzusichern. Auch der DAX, muss man ja sagen, ist entsprechend runtergegangen. Mhm. Der war jetzt auch nicht der Hort der Old Economy, denn insbesondere die Deutsche Telekom hatte natürlich ein hohes Gewicht. Und die Telekom, ja tatsächlich, sie stand mal bei über 100 Euro. Ja, ich glaube 103, ja. 105 war Intraday und 103,60 war Schlusskursrekord bei der Telekom. Auch hier haben wir nochmal den Chart mitgebracht, so für diejenigen, die ja mal den Anfänge dieses Börsenbooms nachvollziehen wollen, wo sich ja auch der Staat damals ziemlich versündigt hat an der Aktionärskultur.
Und Manfred Krug, unser Tatortkommissar, der auch.
Genau, Manfred Krug, der Tatortkommissar, der hat nämlich für die Deutsche Telekom als Werbeträger getrommelt bei den diversen Börsengängen. Und es gab ja drei Börsengänge. Der erste war ein Riesenerfolg, 28,50 Mark, der erste Preis. Jessica, du hast darüber gesprochen, schon 19% höher. Dann ehrlich? 1999 gab es bei 39,50 Euro. Das ist so ein Niveau, was die Telekom so langsam wieder ins Visier nimmt. Einen zweiten Börsengang, da hat sich das Unternehmen nochmal Geld besorgt. Und dann gab es tatsächlich im August 2000 einen dritten Börsengang der Telekom, so nannte man ihn. Aber das Einzige, was da an die Börse gegangen sind, das sind Aktien aus Staatsbesitz, die an die Bürger verhökert wurden. Ja, also auch letztendlich irgendeine Art von Umverteilung zum Preis von 66,50. Und dazwischen hatten wir halt den Hochkurs bei 100 Euro. Ja, und weil der Staat damals eben hingegangen ist und hat gesagt, Leute, kauft die Telekom-Aktie, kauft Times, Telekom, Internet, Medien, Entertainment, Systems, ja. Dadurch hat man sehr, sehr viel verloren.
Was man aber nicht vergessen
Man hätte ja hingehen können und sagen können, Leute, kauft ein breit gestreutes Aktienportfolio. Leute, kauft Fonds, hat man aber nicht gemacht. Man wollte damals keine Aktionärskultur schaffen. Man wollte als Staat den Leuten die Telekom verhökern.
Und aber was finde ich, was man nicht vergessen darf, ist, sieht natürlich grauenvoll aus und alle, die noch da sind aus den ersten Stunden oder vor allen Dingen aus dem zweiten und dritten Börsengang, haben ja auch wirklich noch immer Krater im Depot. Aber man darf nicht vergessen, die Telekom hat auch in Zeiten, als sie sehr hohe Verluste geschrieben haben, immer sehr hohe Dividenden bezahlt. Klar, aus der Substanz, das ist nicht gut, aber man ist nicht so extrem im Minus, wie der Blick aufs Depot einem zeigt, das muss man fairerweise auch sagen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Desaster, keine Frage.
Also wichtiger ist noch, dass die Telekom inzwischen ein sehr, sehr ordentliches Unternehmen ist, dass das, was sich damals als der große Fehlgriff in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, nämlich der Kauf von VoiceStream, der dann damals Ron Sommer, den CEO, auch den Job kostete, dass das heute die Cash-Cow
war möglicherweise auch eine Nuance zu teurer.
Aber da war ja auch, da war ja natürlich was zu teuer, aber rückblickend hat sich dann trotzdem gelohnt.
Auch,
die,
ne?
Ja, die UMTS-Lizenzen, da hat der Staat erst der Telekom an der Börse das Geld verschafft und anschließend der Telekom das Geld wieder rausgeleiert.
Daran liegt es dann Lizenzen. Übrigens, dass wir heute noch die höchsten Gebühren haben, die man für Telefonie oder auch für Daten weltweit bezahlt. Also wenn man in den USA ist oder auch mitunter in europäische Nachbarländer fährt, zum Beispiel nach Österreich, da gibt es massiv günstigere Möglichkeiten, Verträge abzuschließen.
Trotzdem, die Telekom hat sich gemausert zu einem richtig ordentlichen Unternehmen. Das ist vielleicht auch so ein Learning, auch aus dem neuen Markt. Man muss irgendwann Vergangenheit auch mal Vergangenheit sein lassen. Man muss damit abschließen und man kann nicht immer nur diesen Ankereffekt haben. Da oben hingucken und sagen, oh, also irgendwie, die waren ja mal bei 100, die müssen jetzt auch wieder auf 100 gehen. Nein, das ist genauso falsch wie zu sagen, oh ja, die sind so abgestürzt, es ist völlige Grütze, sondern ich denke gerade, wir hier auch bei YouTube ja abrufbar in Asset Class, die Folge mit Tim Höttges, haben gut gezeigt, dass das Unternehmen inzwischen ein ganz anderes ist als das, was es vor 25 Jahren war und dass das jetzt auf sehr soliden Füßen steht. Ich will nochmal zu einem Thema zurückkommen, nämlich Bewertungskennzahlen. Da haben wir eine schöne Frage von Luca. Gab es damals am neuen Markt Bewertungskennzahlen, die erfunden wurden, um die Marktkapitalisierung der Unternehmen irgendwie rechtfertigen zu können? Also ich erinnere mich da schon dran. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis hat Tobias Kramer gerade erwähnt. Das ging ja vielfach gar nicht, ne? Weil die Unternehmen haben keine Gewinne gemacht und auch nach vorne. Also so die nächsten 3 Jahre in den Analystenstudien waren ja auch keine Gewinne. Also konnte man mit dem KGV nicht arbeiten. Folglich arbeitete man häufig mit dem Kursumsatzverhältnis, ja. Das ging bei vielen Unternehmen aber auch nicht. Uwe, du hast eben erwähnt letsbuyit.com, ja, das Unternehmen von Kim Schmitz. Eigentlich eine coole Sache. Die hatten so einen Shoppingpool, ja. Je mehr Menschen sich zusammengeschlossen haben im Internet für ein bestimmtes Produkt, umso geringer war der Preis. Also schon so ein Community-Building, ja. Eigentlich super gedacht. Es war halt nur irgendwie vielleicht so, naja, 15 Jahre zu früh für dieses Geschäftsmodell. Aber Umsatz hatten die, glaube ich, als sie an die Börse gingen, 2,5 Millionen. Also da konntest du jetzt mit dem Kursumsatzverhältnis auch nicht ganz so viel machen. Deswegen, es war ja außerdem alles in der Zukunft.
Aber die Cash-Burn-Rate war ja ein super Gütesiegel.
Ja, aber da konntest du, genau, also Cash-Burn-Rate, das war dann das Thema, was mir damals auffiel. Man hat dann gesagt, ja, also damit wir dieses Wachstum auch abrufen können, brauchen wir natürlich hochqualifizierte Mitarbeiter. Und da wurde dann häufig Mitarbeiterwachstum als positiver Indikator, sozusagen als KPI für Wachstumsunternehmen angesehen. Wenn die also wieder in einem Quartal die Anzahl der Köpfe in der Belegschaft um 25% gesteigert haben, hieß es an der Börse, ja super, das Unternehmen ist so attraktiv, das findet die High Potentials und nur weil man jetzt diese Leute bekommt, kann man in Zukunft auch das Wachstum rechtfertigen. Ja, also da sind dann wirklich Kostenpositionen umgedichtet worden zu KPIs für Wachstum. Also das war schon ziemlich absurd. Fällt euch noch irgendwie sowas anderes ein, so natürlich, von der Bewertungsgeschichte?
Natürlich. Georg Tilenius hat in Deutschland das Kurswachstumsverhältnis eingeführt. Das gab es vorher nicht. Er war der Erste damit, der das Wachstum, das Gewinnwachstum eines Unternehmens mit dem Kursgewinnverhältnis gegenübergestellt hat und gesagt hat, in dem Moment, wenn ein Unternehmen um beispielsweise 20% wächst, sein KGV aber 18 ist, dann ist es diesen Preis sehr, sehr gut wert, weil das Wachstum eben oberhalb des KGVs liegt. Und das war ein neuer Ansatz, der dann übrigens auch auf Basis von Realkennzahlen einfach mal nachgerechnet dann funktioniert. Ähnlich wie das Kursumsatzverhältnis, ähnlich wie das KGV eben auch langfristig dann funktionieren, wenn man die richtigen Werte hat. Und das ist ja etwas, was James O'Shaughnessy in seinen Standardwerken dann eben auch immer nachgewiesen hat, dass das langfristig eben gute Strategien sind, also auch bei den Kennzahlen wirklich hinzugucken. Aber Tilenius war eben derjenige, und das war kein Blender, das war keiner, der Kurse aufgeblasen hat, sondern der versucht hat, eine hohe Rationalität da reinzubringen und der übrigens auch ein sehr, sehr breitwilliger Gesprächspartner damals bei meiner Diplomarbeit war, weil der dann eben auch zurückgerufen hat, mit dem konnte man sich dann in aller Ruhe darüber unterhalten, was er sich dabei gedacht hat. Also von daher, das war so eine Kennzahl, die schon eine Relevanz hatte.
Wobei die eher auf der seriösen Schiene war.
Price-Earnings,
das sogenannte PEG, darüber findet man es in vielen Systemen, Price-Earnings-to-Earnings-Growth-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis und Gewinnwachstum ins Verhältnis gesetzt.
Genau.
Habt ihr noch irgendwelche anderen Kennzahlen? Uwe, hast du dir damals was Cooles ausgedacht?
Nee, sonst hätte ich auch damals einen Börsenbrief gemacht und wäre damit Millionär geworden, weil das richtige Geld hast du ja damit verdient und nicht mit den Aktien selber, es sei denn, du hast sie abgeladen. Doch das kreative KGV, wo man dann auch mal kreativ rechnen durfte. Es war auch damals schon bei den Konferenzen sehr schön. Tobias wird sich vielleicht auch mit dran erinnern, wenn dann Firmen sich vorgestellt haben. Ich entsinne mich noch, dass ich auch beteiligt war bei einer AHAG. Das war eine vorbörsliche Plattform, wo du dann Firmen dann auch kennengelernt hast. Ja, das gab es auch noch. Da gab es eine legendäre Gesellschaft Prime Food, um jetzt mal wieder die Geschichte anzustoßen. Die hatten Pommesautomaten. Das einzig Dumme war nur, die sollten bei Fußballspielen eingesetzt werden. Aber wegen der Umweltauflagen und der Hygiene musste ja das Öl jedes Mal warm gemacht werden. Das heißt, in der Pause konnte nur dreimal Pommes gemacht werden. Ist jetzt nicht ganz so gut. Wenn du einen Automaten da stehen hast, der nur dreimal Pommes kann und der ist dann auch nicht an die Börse gekommen. Aber auch da hatte man ein kreatives KGV und man hat dann argumentiert und skaliert, wie das dann aussehen würde, wenn man zum Beispiel in einem Fußballstadion eben 20.000 dieser Automaten hinstellt.
Ja, das ist eine schöne Idee.
Dann hätte ja jeder die Möglichkeit, in der Halbzeit.
Das ist so ein bisschen das, was wir heute als
Tamm kennen. Du kannst ja mal nachgucken bei Hertha, wo es hinfasst.
Ja, Justice oder TAM, dieser Total Addressable Market, ja, dass man alles halt gleich in so riesige Dimensionen hochrechnet. Also ich habe tatsächlich damals auch eine eigene Kennzahl noch erfunden. Ich habe nämlich das KGV in Relation gesetzt zur Streubreite der Gewinnschätzungen. Ja, weil also irgendwann war ich eine Zeit lang nicht bei NTV und dann dachte ich, Mensch, das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt irgendwas haben, dass ich mal wieder zur NTV kann, ja, und dass ich dem Raimund Bricht da irgendwas Besonderes zeigen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, also das KGV ist ja weniger wert, wenn einfach diese nach vorne gesetzt, wenn diese Gewinnschätzungen so weit auseinander liegen. Ja, also um diese Unsicherheit mal ein bisschen zu erfassen, ja. Und dann habe ich da so ein Ranking draus gemacht und da kam dann raus, dass also bei Kinowelt, ja, es gab ja viele Medienfirmen auch damals am neuen Markt, dass bei Kinowelt diese Spanne besonders groß war bei den Gewinnschätzungen. Und dann habe ich halt wirklich in der Telebörse gesagt, ja, also Kinowelt bei diesen Zahlen mit dieser Unsicherheit ist eigentlich ein ganz klarer Verkauf. Ja, nächsten Tag -35% und ich hatte einen sehr wütenden CEO.
Du hattest auf jeden Fall auch die 35%.
Ich hatte einen sehr wütenden CEO, Michael Kölmel, dann am Rohr, wie das denn sein kann, ob mir irgendwie klar wäre, dass ich gerade einen dreistelligen Millionenbetrag an Werten zerstört hätte.
Und er hat gesagt, wissen Sie was? Ist ja Ihr Betrag, nicht meiner.
Ich weiß nicht, was ich dazu gesagt habe, aber das ist, also man dachte sich schon irgendwie viele Kennzahlen aus, um das irgendwie so ein bisschen fassen
wobei,
zu können.
Wobei, also ich muss jetzt immer mal sagen, wobei die grundsätzliche Herangehensweise, eine Streuung von Gewinnschätzungen einfach mal heranzuziehen und zu sagen, also da scheint mir jetzt aber eine gewisse Unsicherheit da zu sein, wenn ein Mittelwert zwar auf 6 Euro beim Gewinn ist, aber die niedrigste Schätzung irgendwie bei 3 Euro ist und die höchste Schätzung bei 9, das ist ja jetzt kein ganz schlechter Gedanke.
Ja, ja, aber es hat mich jetzt auch.
Aber du wolltest eigentlich nur zur NTV.
Ich wollte nur zur NTV. Ich hab nichts wirklich Wesentliches dabei erfunden. Und müssen wir jetzt sagen, jetzt haben wir ja sehr viel über diese ganzen schwierigen Erfahrungen gesprochen. Wir haben über unsere eigenen Learnings gesprochen, gerade auch mit Blick auf den neuen Markt erwähnt. Es gab wirklich spektakuläre Pleiten. Ja, also gerade auch natürlich Medienbereich, auch große Namen. Ja, ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, dass Dieter Bohlen damals an die Börse gehen wollte. Ja, Dieter Bohlen hat im Jahr 2000, also noch im Februar 2000 gesagt, er lässt jetzt vorbereiten, dass die Dieter Bohlen Aktie an die Börse kommt, dass er seine ganzen Songrechte, Musikrechte alle in eine AG einbringt, dass er weiterhin 80% halten will, aber 20% sollen ihm halt das Geld bringen, um dieses Internet zu nutzen, weil das wird ein Riesending in der Musikbranche. Das hat er alles vorbereiten lassen, hat es aber schnell dann zurückgezogen, ist sicherlich sehr froh darüber gewesen, dass er auch seine Souveränität dadurch erhalten hat, wobei Musikrechte ja dann ein Riesenthema geworden sind in der Niedrigzinsphase und sich viele Private Equity Investoren eingekauft. Es gab Songfunds, die auch notiert waren inzwischen von Blackstone und Brookfield von der Börse genommen wurden. Aber es gab damals zum Beispiel tatsächlich einen, der an die Börse gegangen ist, nämlich der Schlagerproduzent Jack White. Mhm. Der war tatsächlich an der Börse. Jack White Productions, der hatte zum Beispiel Schöne Maid hast du heute für mich Zeit von Tony Marshall gemacht, ja, aber auch noch eine ganze Reihe anderer Songs. Aber diese Geschichte ist dann, obwohl Internet, Musikrechte, alles Riesenthemen waren, auch den Weg alles Irdischen gegangen, nämlich am Ende im Orkus verschwunden.
Aber waren so schräge Geschichten. Also ich meine auch die Haffer-Brüder, wir hatten es vorhin mit EMTV, was die dann auf einmal alles zusammengekauft haben, auch mit den Formel-1-Rechten. Dann lagen sie auch vor Monaco mit ihrer Superjacht und hatten auf einmal, gingen ihre Ehen in die Brüche und hatten prominente Ex-Tennisspieler, Frauen. Also das war ja so, so krass, was wir da teilweise erlebt haben. Und ich kann mich an Pressekonferenzen als junge Journalistin erinnern. Da ist uns die Pressemitteilung im Remover-Koffer überreicht worden.
So, also, jetzt kommen mal die richtig guten Geschichten.
Wir mussten leider alles abgeben beim Handels. Also es war damals die Telebörse Print, aber das war auch Verlagsgruppe Handelsblatt. Wir mussten das leider alles abgeben.
Ach Mensch, wie schade. Aber es passt zu den Haffer-Brüdern, weil es ging
um so viel. Das war nicht die Haffer-Brüder, das war jemand anders.
Trotz allem muss man sich immer mal wieder daran erinnern, dieses ganze rechte Thema, was das in den letzten 25 Jahren für einen Run erlebt hat, ob nun Musikrechte, ob nun Filmrechte und so weiter, was da für eine Weitsicht auch drin war, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass die ein bisschen weniger das Maul aufgerissen hätten, dass die ein bisschen seriöser gearbeitet hätten, einfach mit einem etwas reduzierten Maß an Überheblichkeit, mit einem etwas höheren Maß an Bescheidenheit aufgetreten wären, was da hätte draus werden können. Ja, indem man nicht darauf setzt nach dem Motto, hey, wir müssen steigen.
Nein, die wollten kurzfristig einfach den
ruhig, einfach ruhig seine Arbeit zu machen und zu sagen, das, was wir hier machen, das hat richtig Potenzial langfristig, so wie es der kleine Buchhändler aus Seattle ja gemacht hat. Ja, der hat sich ja nicht, dieser Day-One-Letter, wenn man sich das heute mal vergegenwärtigt, davon so ein paar Figuren, die hätten Deutschland sehr, sehr gut getan und auch der Wirtschaft sehr, sehr gut getan. Und das ist eben das Bedauerliche, weil wir hatten da tolle Ideen, die dann einfach vielleicht auch durch diese plötzliche Welle Reichtum es dann einfach überreizt haben. Und EMTV ist eine der bedauerlichen Geschichten dabei.
Also wir hatten zumindest nicht diese Unternehmerkultur und diese Reife, um aus diesen Ideen auch wirklich etwas zu machen. Ja, siehe letsbuy.com. Ich glaube, mit einer fortschreitenden Internet- und Social-Media-Penetration wäre das was geworden. Und es gibt ja dann auch sowas wie Best Secrets oder so. Das sind ja letztendlich dann solche Shopping-Clubs geworden, wie dann damals von Let's Buy It geplant wurde. Und das sind Themen, die sind 15 Jahre später von ganz anderen Leuten, von besseren Unternehmern, die nicht so besoffen waren von diesem Giertrieb, dann tatsächlich umgesetzt worden. Aber das leitet über zu einer anderen Frage von den Kollegen, auch von Börsenbunch TV. Es gab ja nicht nur Unternehmen, die pleite gegangen sind, sondern am neuen Markt und auch an der Nasdaq gab es und gibt es ja Unternehmen, die dieses Debakel überlebt haben und die irgendwann viel stärker wiedergekommen sind. Also hier in Deutschland beispielsweise mag ich mal erinnern an United Internet. Sicherlich heute auch kein einfaches Unternehmen, aber Herr Dommermuth hat damals seine Marketingbutze 1&1 an die Börse gebracht, hat es während dieser Internetkrise in den schwierigen Jahren eben ausgebaut zu dem, was United Internet dann geworden ist, nämlich ein diversifizierter Konzern im Bereich Telekommunikationsvertrieb mit diesen ganzen Leistungen wie gmx.de, mit Webhosting.
Mit einer sehr, sehr konsequenten auch Weiterentwicklung.
Eine Plattform, ja. Bechtle, ja, einer von den IT-Dienstleistern, die Kohle, die sie am neuen Markt eingesammelt haben, eben nicht rausgefeuert haben für Belegschaft oder für unsinnige Übernahmen gegen Cash, sondern die einfach mal das Geld behalten haben und dann sukzessive, als es schwierig wurde, Firmen akquiriert haben und so zum größten IT-Dienstleister Deutschlands geworden sind und die immer in dieser Zeit Dividende auch gezahlt haben. Keine hohe Ausschüttungsquote, aber so ein Drittel und damit eine wunderbare Dividendenwachstumsstory. Oder Mensch und Maschine, Software für den Zeichnungsbereich, ja, Architektur, Adi Drotlev, einer der leidenschaftlichsten Unternehmer, damals im neuen Markt gewesen, aber der hat halt den Spirit. Du guckst jetzt gerade so ein bisschen kariert.
Ja, weil Mensch und Maschine ist für mich eben eins der Unternehmen, sagen wir mal so, der Kollege ist auch durch eine ordentliche Entwicklung gegangen und hat in den späten 90ern und frühen 2000ern war auf der Bullshit-Skala auch ganz, ganz, ganz weit vorn und auch bei der Ankündigungsebene ganz weit vorn und hat sich dann eben irgendwann gemausert, wie ich dann festgestellt habe. Ich weiß es deswegen, weil eine Mensch und Maschine in meinen eigenen Auswertungen immer sehr, sehr weit vorne war und dann leider Gottes immer auch eine der Aktien war, die immer wieder enttäuscht haben. Also deswegen ist mir Mensch und Maschine immer noch aus den späten 90ern, frühen Nullerjahren sehr, sehr geläufig.
Aber die haben überlebt.
Ja.
Und Börsenmann fragt nochmal, gab es irgendwie einen Moment, wo man erkennen konnte, wer von den Überlebenden durchstarten würde oder zumindest wer überleben würde? Uwe, hast du da irgendwelche Erweckungserlebnisse noch im Kopf?
Also es war die Zeit, wo wir praktisch gecrashed haben, dass, wenn man sich die Bilanzen angeguckt hatte, einige Internetwerte sogar unter Cash notierten. Aber es hat kaum einer den Mut gehabt. Aber auch eine Sartorius, ich meine, ihr kennt die nicht, die Erfolgsgeschichte, hat sich ja auch einen neuen Markt entwickelt und ist dann abgestiegen. Aber bezogen auf die Unternehmer, wir müssen eins mal bedenken. Das letzte innovative, großartige Unternehmen, was wir haben, ist eine SAP. Und denkt mal drüber nach, wie lange die schon da sind. Hätte eine StudiVZ sich vielleicht durchgesetzt, vielleicht wäre das Facebook geworden. Vielleicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber wir können darüber träumen und philosophieren. Aber wir brauchen endlich wieder eine neue SAP, weil es ist traurig, dass dahinter nichts mehr gekommen ist.
Also diese Cash-Burn-Listen, das war ein spannendes Thema damals. Und diejenigen, die noch Cash hatten, die waren dann schon irgendwann so die heimlichen Stars. Nur das war dann eine Zeit, in der sowieso niemand mehr Aktien haben wollte. Ne? Da waren wir so 2003 und da war ja alles ziemlich depressiv.
Total.
Auch im DAX, auch im MDAX, bei Werten, wo wir heute sagen, ja, die hatten doch Substanz, aber es wollte ja nicht mal mehr für Substanz jemand Geld ausgeben.
Genau, aber das sind dann eben, und solche Momente kann es eben immer wieder geben, dass genau auch solche Beispiele wie, oder so ein Beispiel wie Uwe es gerade gebracht hat, dass Unternehmen auch unter dem Wert ihrer liquiden Mittel notieren. Sowas kann jederzeit wieder passieren und in dem Moment ist es dann eben wichtig, auch darauf zu achten, ist so ein Moment da, habe ich einigermaßen eine Konfidenz, dass ich das wirklich gerade richtig betrachte, und dann kann man eben mit der ein oder anderen vorsichtigen Gewichtung in solche Werte eben auch einsteigen und mit dem entsprechenden Atem und der Thematik, dass man dann auch recht hat, eben wirklich beeindruckende Gewinne erzielen.
So, jetzt sind wir eigentlich auch durch die Fragen fast durch. Wir haben jetzt 2 Stunden hier schon mit dem neuen Markt, der Nasdaq, dem Peak, dem Ausblick auf das, was wir heute vielleicht sehen als Reim oder als Wiederholung oder auch vielleicht gar keine Parallele sehen können. Eigentlich sind wir so ziemlich durch, aber ich möchte so ganz zum Schluss doch nochmal eine Frage in den Raum werfen, nämlich hat sich das irgendwie auf euch so von der Stimmung her ausgewirkt gegenüber, sagen wir mal, unternehmerischen Ideen, dass ihr damals diese New Economy Krise miterlebt habt? Also, weil ich habe das für mich selber schon festgestellt, dass ich glaube, früher, also vor 25 Jahren, deutlich begeisterungsfähiger gewesen zu sein für neue Ideen, für das, was Unternehmen präsentieren, und dass ich, seitdem ich erlebt habe, wie viel von dem, was präsentiert wurde, am Ende nichts geworden ist, deutlich skeptischer bin und dadurch sicherlich sehr, sehr viele Fallen vermieden habe, aber sicherlich auch doch die eine oder andere gute Chance mir habe durch die Lappen gelassen.
Wir hatten das ja auch schon mal, dass ich bei einer Konferenz war, wo ich dich danach mal auch angerufen habe und dir gesagt habe, du, ich habe jetzt gerade die Präsentation von dem und dem Unternehmen gesehen. Ich fand das mega. Gibt es also auch aus deiner Sicht irgendwelche Sachen, wo du sagst nach dem Motto, da hast du irgendwas Unseriöses oder sowas festgestellt? Wo ich dann eben auch, ich sage, das klang so logisch für mich. Digitalisierung hier und so weiter. Dann die Skalierung, die reinzubringen ist, wo es nicht so viele Wettbewerber gibt. Wenn es da Sachen logisch gibt, nee, da bin ich immer noch für zu begeistern. Und ich glaube, dass ich inzwischen eben auch besser in der Lage bin, kritischere Fragen zu stellen und das auch nochmal in eine gewisse Diskussion reinzustellen. Aber wir hatten das eben bei 1-2 Aktien schon mal, wo es dann beim Eigenkapitalforum für mich so war, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, so, da gibt es jetzt eigentlich nichts, was ich nicht meine, nicht verstanden zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass man recht hat. Und dann eben in der Tat auch nochmal eingestiegen bin oder eine Position aufgebaut, vergrößert oder sonst was habe.
Und gleichzeitig gibt es den Satz, ne? If it looks too good to be true, It might not be true.
Ja, genau.
Ja, das ist sicher auch so eine Erkenntnis aus dem
Markt. Genau, da muss man dann eben in der Tat gucken, kennt man den Markt wirklich? Also da muss man sich halt auch ehrlich machen, ne? Man ist in frühen Jahren ist man vielleicht für Ideen begeisterungsfähiger. Aber irgendwann ist man dann eben auch mit einer anderen Kenntnis hoffentlich ausgestattet und das sind eben so Geschichten, mit denen ich in den letzten Jahren in der Regel gut gefahren bin, auch wenn es in den letzten 2-3 Jahren ja eine Phase gab, wo diese Mid-Caps und Small-Caps aus Deutschland, die es dann bei mir ja des Öfteren betrifft, nicht so unbedingt gut performt haben und eher so Depotblei waren. Aber da ist es dann eben auch so, dass ich sage, die kommen schon irgendwann und die machen dann eben in der Zeit, wo sie vielleicht kursmäßig noch nicht steigern, solange die ihr Geschäft weiterentwickeln, sage ich dann eben auch aus alter Erfahrung, die kommen schon irgendwann.
Jessica, wie ist das bei dir mit der Begeisterungsfähigkeit? Also hat die gelitten seit dem neuen Markt?
Ich bin ja Journalistin, ich muss ja begeisterungsfähig sein und bleiben und Lust auf neue Geschichten und so haben. Aber als Anlegerin muss ich sagen, ja, ich finde ganz viele neue Themen, neue Trends, neue Unternehmen super spannend. Schau mir das auch an. Ich gucke dann aber doch erstmal, gibt es vielleicht ein Themen- oder ein Branchen-ETF wieder mit dem Blick auf die Risikostreuung, weil ich habe echt bluten müssen zu Zeiten des neuen Marktes. Und manchmal nehme ich dann doch lieber ein bisschen weniger Rendite, ein bisschen weniger Chance damit und aber auch eben weniger Risiko. Also ich bin da schon so ein bisschen geläutert, das muss ich ganz klar sagen. In meinem Spielgelddepot sind relativ wenig Einzeltitel, es ist dann eher mal das Themen- oder Branchen-ETF.
Wobei wir ja bei den Themen- und Branchen-ETFs auch wissen, dass sie häufig zu zyklischen Hochphasen aufgelegt werden. Da gibt es ja sogar eine Studie der Ohio State University drüber.
Und die haben tierische Klumpenrisiken, auch das. Also das muss man dann auch wissen.
Es kommt immer wieder.
Die Studie kommt immer wieder, weil es ist mir immer wieder ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das eben nicht nur anekdotische Evidenz ist, sondern dass es wirklich akademisch nachgewiesen ist, dass die Underperformance 25% ist in den folgenden 5 Jahren gegenüber dem Markt. Und zwar nicht, weil die Produkte zu teuer sind oder weil sie schlecht konstruiert sind, sondern weil sie einfach, wenn sie auf den Markt kommen, spricht einfach jeder über einen Trend.
Aber dann bleibe ich auch nur kurz investiert. Das ist dann vielleicht der Trick. Also ich sage dann manchmal auch so nach 20-30% oder auch weniger reicht, weil ich genau das eben auch weiß und das dann irgendwann eben zu viel wird. Aber
also der erste Wasserstoff-Themen-ETF.
Da war ich drin. Und soll ich dir was sagen?
Der kam übrigens genau an dem Tag, als er einen Hochpunkt hatte. Und dann ging es erstmal runter.
Ja, nee, da gab's vorher aber noch einen, weil ich habe nämlich kurz bevor die erste Gewinnwarnung kam, ich hatte einen Wasserstoff-ETF und der war so, ich weiß nicht wie viel, 20-30% im Plus. Und dann, ich weiß nicht warum, ich habe glaube ich zum Rebalancing mein Depot Ende des Jahres aufgeräumt und da flog der raus. Und dann war im Januar eine Gewinnwarnung von einem Unternehmen, ich weiß, es war glaube ich Nel Asa, ich bin mir nicht sicher von wem es war, und dann krachte das. Und da war ich gerade durch Glück, weil ich einfach gedacht habe, okay, reicht jetzt, war eh nur Zucker bei, also reines Bauchgefühl, kein Wissen.
Also Glück ist schon ein wichtiger Faktor, ne? Das haben wir auch festgestellt. Das hat, glaube ich, jeder von uns zugegeben und es ist, glaube ich, so. Ja, man hat auch häufiger mal Pech, aber Glück, gerade beim Timing, ist halt sehr relevant. Wenn man langfristig investiert, geht's halt nicht um Glück, sondern dann hat man halt die entsprechende Strategie.
Genau.
Ganz zum Schluss nochmal, Uwe. Begeisterungsfähigkeit bei dir, hat die gelitten oder bist du immer noch so begeisterungsfähig wie vor 25 Jahren?
Ich bin immer noch so begeisterungsfähig wie vor 25 Jahren. Ich bin immer gerne bei Konferenzen, bei neuen Unternehmen. Wenn die sich zum ersten Mal präsentieren, bin ich, glaube ich, immer einer der Ersten, der sofort sagt, jo, mit denen möchte ich ein Einzelgespräch haben, um die zu verstehen. Aber im Gegensatz zu früher warte ich dann auch ab, die erste Bilanz, wenn sie public sind, wie die aussieht. Und man muss eins sagen, und ich glaube, deshalb können wir uns davon nicht freisprechen. Dieses Prickeln ist immer wieder da. Und das ist auch gut so. Weil es gibt immer noch diese Konferenzen, wenn eine Sache im Hype ist, wenn sie bei Börsenbriefen empfohlen wurde, wenn es auf einmal so ist, das ist der neue heiße Scheiß, den man haben muss. Ich erinnere mich an eine Konferenz. Ich glaube, ich war mit Tobias zusammen da. Auch wenn wir nicht in demselben Vortrag waren, da war der Raum brechend voll. Die Leute haben gestanden und der Vorstand hat vorne erzählt, wie jetzt praktisch der Honig fließt, alles gut wird. Und da haben Leute aus der Präsentation die Briefseiten weggerissen, weil es eine Meldung gab, dass es eine Kapitalerhöhung gibt, die unter dem Kurs war, was nur fast keiner gelesen hat. Dafür brauchtest du zum Stichtag, und der war 3 Tage zuvor, die Stücke. Also alle, die jetzt gekauft haben an dem Tag in der Präsentation, die konnten die Kapitalerhöhung gar nicht mehr machen, weil die HV ja auch schon gewesen ist. Aber es war interessant zu sehen, wie dann alle sich gegenseitig hochgeschaukelt haben. Und es war einfach gigantisch, wenn ich mich noch richtig entsinne, waren das plus 17% an dem Tag. Die Aktie hat danach diesen Kurs nicht wiedergesehen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich mit allen 3 Vorständen unterhalten, die da waren. Und ich habe das Geschäftsmodell bis heute nicht verstanden. Aber ich hoffe, dass ich noch so alt werde, dass ich es verstehen werde, weil die Gesellschaft ist immer noch an der Börse. Ja, ich freue mich auf der nächsten Konferenz, wenn ich sie sehe, und ich werde euch dann noch erklären, ob ich es verstanden habe.
Ein guter Indikator bei Begeisterung sowas, ist eben auch, sorry Uwe, dass ich dir da noch, ich dachte gerade, du wärst fertig, entschuldige, aber ein guter Indikator dafür ist eben auch, wenn man in so einen Raum, wie Uwe ihn eben beschrieben hat, reingeht, ich gehe da inzwischen gleich wieder raus, weil im Zweifelsfall irgendjemand erzählt mir danach schon, was da gelaufen ist, aber in dem Moment, wo ich nicht bequem sitzen kann, bin ich schon stinkig. Und in der Tat ist es eher so, ich find's dann schon schön, wenn man in einem Raum ist, der so halb voll ist und man wirklich merkt, dass da ein Vorstand auch vorne steht, dem es wirklich ein Anliegen ist, dieses Unternehmen zu verdeutlichen, und zwar mit übersichtlichen Charts, mit einer vernünftigen Darstellung des Unternehmens und einer stringenten Gesamtgeschichte.
Ja, genau, die stringente Gesamtgeschichte, die ist das, auf die es ankommt. Die haben wir oft genug vermisst damals an den Wachstumsbörsen in der Dotcom-Blase. Dafür wurden wir entsprechend bestraft. Wir haben es heute alles mal Revue passieren lassen, sowohl den Boom als auch den Bust. Und insgesamt lagen dazwischen vom Anfang des Booms bis zum Ende des neuen Marktes gerade mal 6 Jahre. Es waren 6 wilde Jahre, 6 Jahre, die jeden geprägt haben, der damals am Markt war. Ja. Wir 4, wir hatten das Glück, dass wir sehr viel positive Lehren daraus gezogen haben, dass wir Energie daraus gezogen haben, für uns als Investoren weiterzumachen, durchzuhalten, und davon wollten wir euch heute Abend ein bisschen was abgeben. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Sehr, sehr herzlichen Dank nach Düsseldorf an Jessica Schwarzer, nach Monheim an Uwe Jennert, hier mir gegenüber Tobias Kramer, aber vor allem an einerseits euch, die ihr uns Zeit geschenkt habt, hoffentlich dafür etwas mitnehmen konntet, und andererseits auch an diejenigen, die ihr heute nicht seht. Beispielsweise Jonas und Brian von unserem Videoteam, Leonie, die Community betreut hat, Philipp war auch, glaube ich, dabei, und falls ich jemanden vergessen habe, es tut mir leid. Danke, danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Danke, dass ihr dabei wart, und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gerne weiter, den Kanal hier zu abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns, was wir besser machen können. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch für ein Abo bei unserem Podcast Asset Class. Da geht's jetzt dann weiter mit Deutschlands Aktionärsschützer Nummer 1, der nochmal erklären wird, das, was Uwe uns gesagt hat, warum es so wichtig ist, beispielsweise auf Hauptversammlung zu gehen und seine Stimmrechte nicht verfallen zu lassen. Das war's für heute. Ein bewegter Börsentag im Jahr 2025, ein bewegter Börsentag auch im Jahr 2000. Wir haben den Bogen geschlagen. Schauen wir mal, wo wir dann vielleicht zum 50. Jahrestag des neuen Marktes.
Machst du mich schon wieder so alt? Des
Nasdaq Peaks stehen. Nein.
Das wirst du von ganz alleine, Jessica.
Den 50. machen wir auch noch zusammen. Danke, dass ihr dabei wart, und tschüss aus Berlin.